Oh, ich bin ganz müde. Hallo, lieber Boris.
Schönen guten Morgen.
Du siehst wie immer fit und fisch aus. Also ich meine, fit und frisch siehst du aus.
Ich habe mich auch, du siehst das, ich habe mich richtig schick gemacht, weil heute ist ein ganz besonderer Tag, weiß gar nicht, ob du es wusstest. Und zwar heute ist in Hamburg schönes Wetter, und zwar richtig schönes Wetter. Und da habe ich gedacht, dafür, aus diesem Anlass, könnte ich mir doch mein Hemd und eine Krawatte anziehen.
Das ist ja toll, also da muss man ja sagen. Und du siehst ja hervorragend aus. Die Brille passt in der Farbe sogar zur Jacke, zum Blazer. Wie nennt man denn das? Man sagt tatsächlich die Jacke zu, ist das ein Blazer?
Sakko,
ja, stimmt, Sakko war das Wort. Sakko.
Und dann habe ich auch noch die Schuhe passend zur Brille und zum Sakko, wenn du mal gucken magst.
Oh, wow, ja. Wer hätte das gedacht? Überleg mal, das ist ja schon so ein bisschen Turnschuh-Style.
Ja.
Überleg mal, das Turnschuhe ist tatsächlich in die große Mode kommt, ne? Überleg mal.
Also wir erinnern uns an Joschka Fischer, das war ja ein Riesenskandal, als der in Anzug und Turnschuhen in den Landtag einzog. Verrückt.
Dabei fällt mir ein, Tessa Ganserer zieht aus.
Ja, sich und aus dem Bundestag, genau.
Die hat sich durchgehalten. Ich sehe bestimmt müde aus. Ich habe etwas Tödliches gemacht. Ich habe, hört man das Piepen hier im Hintergrund? Draußen ist so laut, hörst du das? Ich habe in 3 Tagen 15 Shows gemacht, 25 Minuten, und zwar in Stralsund, Greifswald und Rostock. Bin ich gewesen bei der Langen Nacht der Comedy, glaube ich, heißt das. Und das ist ein neuer Unternehmer. Die anderen wollten ja nicht mehr, dass ich da mache. Es gibt ja auch die komische Nacht. Aber die haben ja nicht mit uns geredet. Diese Agentur heißt ja, mit uns kann man reden, aber mit mir haben die nicht mehr geredet. Warum bin ich da ja nicht mehr? Und und da durfte man auch immer nur 10 Minuten oder so auf der Bühne, 10 oder 15 Minuten. Das ist schon knapp für mich. Und ich habe jetzt gemerkt, ich habe das so ein bisschen widerwillig angenommen erst, diese lange Nacht der Comedy. Ich hoffe, das war. Ich muss jetzt erst nachgucken, damit ich nicht was Falsches erzähle.
Ja, meine Damen und Herren, so ist es manchmal, wenn man es nicht richtig vorbereitet. Aber dafür ist ja genau meine Verkleidung gut, dass wir so lange über die Verkleidung reden können. Guck mal hier zum Beispiel, auf dieser Krawatte ist eine fleißige Biene. Und für die, die wirklich fleißig sind und ich meine, viele Dinge hintereinander abliefern, die eine große Anzahl von hervorragenden Dingen abliefern, für die ist eine Krawatte mit einer fleißigen Biene drauf auf jeden Fall ein Zeichen. Und da ist er wieder, meine Damen und Herren. Ihr leibt und lebt.
Ich hatte die Biene gar nicht gesehen, die ist ja schön. Schön. Ja, sehr schön. Also es heißt Lange Nacht der Comedy, heißt das ja tatsächlich. Und www.lachmix.de, will man ein bisschen Werbung machen. Weil die haben das Konzept der komischen Nacht ein bisschen geändert. Also was gleich ist, ist die komische Nacht. Damit rennst du ja mit einem Techniker von einer Kneipe zur anderen und hast in jeder Kneipe 15 Minuten und nimmst deinen eigenen Techniker mit. Die hier machen es so. Die haben auch 5 Locations. Und da rennst du auch von einer Veranstaltung zur anderen. Aber du nimmst nicht einen Techniker mit, sondern der Techniker, du hast immer den gleichen Techniker vor Ort. Also die haben feste Techniker für ihre Anlage. Das hat den großen Vorteil, dass die Techniker, die da sind, ihre Anlage auch kennen. Und man darf 25 Minuten spielen. Das ist für mich natürlich dann ein Heimspiel. Wo ich gestern gedacht habe, das ist wirklich super gelaufen. Ich habe überlegt, singe ich jetzt oder singe ich nicht? Die Anlage ist nicht unbedingt zum Singen ausgelegt. Aber ich habe dann den Titel vielleicht gesungen von Georg Preuße, also von Mary. Vielleicht. Und das war so ein schöner Einstieg. Ich habe dann gesagt, vielleicht ist eins meiner Motti. Das zweite ist, der Zweifel ist das Maß aller Dinge. Das dritte ist, wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. Ja, wer sind denn die Menschen, die sich nicht in Gefahr begeben? Naja, alle, die mitlaufen. Gender-Idioten. Und schon war ich im Thema. Und das war wirklich, also das habe ich selten erlebt. Es waren 15 Auftritte, die alle fantastisch waren, die alle super gelaufen sind. Und ich war in jedem. Und es war, passte alles. Also du kamst da vorher hin. Es gab ein super Catering. Also nicht übertrieben, aber von allem so ein bisschen was. Und es gab nach der Show erstklassiges Essen. Ich esse ja gar nicht so gerne nach der Show, aber gestern bin ich zweimal gegangen. Da gab es sogar ein Buffet. Ich dachte, ich bin auf AIDA. Und Und mitgespielt habe ich mit fantastischen Kollegen auch, mit Vera Deckers, die ich sehr, sehr, die schätze ich sehr schon seit Jahren. Kai-Ruth Wenzel kenne ich seit 20 Jahren. Und dann war Tjaak Schlösser, das ist ein neuer, ein junger Kollege, ein Zauberer ist das. Und dann, was mir wichtig ist, ist Özgür Çebe.
Ah, da ist er.
Özgür Çebe, mit dem habe ich mich vor drei, und ich wollte da gar nicht mitmachen. Ich wollte da nicht mitmachen, weil ich gedacht habe, nee, wenn dieser Özgür Çebe da mitmacht, dann mache ich da nicht mit. Es geht mir auf den Sack, weil ich habe mich mit dem mal bis auf die Haare im Zorn, weil der mich einfach als Rassisten bezeichnet hat. Der kam mit so Begriffen wie, ja, du mit deinen Whataboutisms. Und er hat es aber nicht verstanden, dass ich den verarscht habe. Ich habe dann gesagt, was ist denn Whataboutism? Und dann hat er mir das genau erklärt. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt leider gehen. Ich muss auf eine Demo gegen rechts. Und dann am nächsten Tag habe ich weiter diskutiert. Und irgendwann, der hat mich beschimpft bis zum Gehen nicht mehr. Und irgendwann habe ich dann gesagt, sag mal, du schnallst aber auch gar nichts. Wir werden uns sowieso nicht einig. Und du hättest spätestens, als ich dir gesagt habe, du sollst mir ein Whataboutism erklären, spätestens da hättest du schnallen müssen, dass ich deine Meinung tatsächlich wirklich nicht ernst nehme, weil das zeitgeistesgestörtes Gedöns ist, was du hier machst. Und der Hammer ist, ich hatte auch ein bisschen Angst vor dem. Und dann habe ich den hier getroffen und dann kommt er zu mir und sagt, okay, du hattest so recht. Und das fand ich so geil, weil das schon dein zweiter Kollege ist. Ja. Und mit wem habe ich mich am besten verstanden? Mit Özgür Çebe. Wir haben immer zusammengestanden, haben geraucht und hat gesagt, die haben doch alle einen Arsch auf dem. Und dann hat er mir ein paar Witze erzählt, die er jetzt sagt. Ich überlebe mal, jemand, der immer gesagt hat, alle Leute sind rechts und was ich, steht als Türke auf der Bühne und sagt, sag mal, habe ich vorhin richtig gehört, du identifizierst dich als Ziege? Dann können wir doch mal eben poppen, ich bin Türke. Und dann hat der gesagt, die Frau gesagt, da hat die Frau gesagt, ich habe aber keinen Bock. Dann hat er gesagt, ne, dafür bin ich ja da. Und ich habe mich so gefreut, weil das war jetzt das zweite Mal, dass ein Kollege zu mir gesagt hat, du hast recht gehabt. Und ich will ja gar nicht recht haben. Ich wollte ja nur den Leuten aufzeigen, dass die sich in eine selbstgebastelte Nische bewegen, wenn sie Witze mit mal unter Generalverdacht stellen. Das war mein Erlebnis. Es war toll. Ich hatte meine Yvonne dabei. Und es waren 15 Shows. Und alle waren gut. Alle waren, yeah.
Ja, super. Das heißt, du bist jetzt aber auch ein bisschen, deswegen, du bist auch ein bisschen müde jetzt.
Ausgepackt. Ja, ich bin jetzt ein bisschen müde. Davon bin ich ja am Angeln. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar den Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich wohne in Rostock und wir sind immer von hier in einer Wohnung. Und dann ich gehe ja immer geschminkt ins Bett.
Ja.
Da habe ich gedacht, sonst habe ich ja nichts zu tun, da habe ich immer ausgeschlafen. Also habe ich jeden Tag wirklich bis 12 Uhr geschlafen und bin dann mit den Make-up-Resten aufgestanden und habe mich aber immer noch nicht abgeschminkt. Ich habe mich erst um 4 oder 3 abgeschminkt, weil ich mich dann für den Abend neu geschminkt habe. Das heißt, eigentlich ist dieses Make-up jetzt 3 Tage komplett rund um die Uhr drauf gewesen, mit einmal abwaschen, wie soll man. Und dann siehst du, ich habe heute Morgen gedacht, das siehst du an den Augen, sehen total runzlig aus. Meine Augenbrauen waren, jetzt male ich ja immer hier. Und da war gestern übrigens eine Kosmetikerin im Publikum, sagt, was machen Sie denn beruflich? Und da sagte ich bin permanent Make-up. Ich könnte dir das Make-up so drauf machen, dass du das nie wieder abmachen musst. Also das war sehr schön. Ich hatte eine ganz fantastische Zeit mit einem super, super Team und mit meiner Yvonne, tollen Zuschauern und war alles schön.
Großartig. Von Herzen gegönnt. Ich möchte auch dazu noch beitragen, das hast du jetzt der Bescheidenheit halber nicht erwähnt, aber abgesehen davon, dass alles noch gut verkauft war, aber du warst tatsächlich ja voll im Einsatz. Wir hatten neulich mal telefoniert zwischendurch, dann schrieb mir Kai zurück, also ich habe ihn probiert zu erreichen, ich habe ihn nicht erreicht, dann schrieb er mir zurück, dass er in einer Tiefgarage ist und sich gleich melden würde. Dann meldete er sich und wir haben telefoniert und plötzlich fingen er und Yvonne hysterisch an zu lachen. Und ich sage, was ist denn los? Und wir kamen gar nicht wieder rum. Und dann war Folgendes passiert. Er saß, müsst ihr euch vorstellen, er sitzt in einer Tiefgarage irgendwo in Deutschland, in einer Stadt, in Rostock war es, glaube ich. Ja. Sitzt in einer Tiefgarage, voll geschminkt. Und dann hält ein Auto neben ihm und guckt in das Auto rein und sitzt da, ein voll geschminkten Vogel drin. Und der so... Das war sehr lustig, auch wirklich sehr lustig. Und ich denke, was ist denn da los? Und dann hat Kai mir das erzählt, da habe ich gedacht, Mensch, wenn, sag mal, der durchschnittliche Rostocker an sich, der ist auch ein bisschen erschrocken und hat vielleicht auch Angst, dass der Kai heimlich auf AIDA wieder aufsteigt.
Ja.
Jetzt zum Beispiel sich so verkleidet hat, dass man ihn vielleicht gar nicht erkennt.
Ja, genau.
Und plötzlich steht er da und alle denken, das ist der Kapitän. Und sagen, was ist denn mit dem? Den kennen wir doch. Das ist doch nicht der Kapitän, das ist doch der Kai. Beide haben aber unterschiedliche Jobs. Wie kann das denn sein? Hätte
Stell
passieren können.
dir mal vor, das ist dann nicht die Meuterei auf der Bounty, sondern die Meuterei auf der Bühne. Stell dir mal vor,
Ja.
ich muggel mich da an Bord und dann gehe ich abends um 8 Uhr, wenn die Bühne frei ist, und unterhalte mich da die Leute. Ich könnte das ja machen, ich könnte unter
Na,
meinem
eigentlich
Namen
müsstest du als
arbeiten.
Passagier mal mitfahren.
Genau.
Weißt du, und dann wartest du, bis die Primetime anfängt, und dann gehst du einfach vollgeschminkt hin, dann fangen die alle an zu jubeln, dann kann keiner irgendwas machen. Dann drückst du
Ah!
einfach drauf und gehst wieder.
Stell dir mal vor, ich nehme meine Schminksachen mit, schmink mich in der Kabine, wie immer, und gehe als Privatperson da ran. Dann bin ich um 8 Uhr da. Wenn die Primetime anfängt, stehe ich auf der Bühne. Das ist ja geil.
Du
Ja.
musst einfach von hinten kommen und dann so, hallo, was
Ja.
meinst du, wie die alle abgehen?
Ah! Bühne entern. Tod. Was ist denn? Showpiraten sind wir dann.
Und sie können ja nichts machen, weil da ist ja keiner, darf man nicht vergessen, die haben ja alle Angst vor der Obrigkeit. Das heißt, da ist ja auch keiner, der das dann verhindern kann. Wenn es erstmal am Laufen ist, dann läuft es
Ich
immer.
weiß genau, was dann passiert. Jemand sagt, wer hat die denn hierher geholt? Ich weiß es doch auch nicht. Ja, dann
Ja.
frag doch mal, ja, wen denn? Ah, ruf in Rostock an. Nein, das
Ja.
geht nicht. Wir sind auf See.
Genau, ganz wichtig. Am Seetag muss man es machen.
Ah, das
Ach,
machen wir.
herrlich.
Komm, das ist unser Plan. Das
Ja,
machen wir.
das ist jetzt mal ganz schön. Und weißt du was? Das andere ist, ich muss dann auch einchecken, als ich muss irgendwie, also nein, bei meinem Namen leuchtet wahrscheinlich gleich ein Licht auf oder so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall muss ich dann auch irgendwie einchecken. Und dann machen wir tun einfach so, als wären wir in einer Zeitmaschine rückwärts gefahren. Und ich stelle mich dann einfach, hallo, erstmal Mensch da, Tag, Entertainment Manager. So, ich bin da, meine Damen und Herren, toll, dass Sie alle da sind. Ich mache es einfach genau wie früher. Wir tun
Ja.
einfach so, als wäre nichts gewesen und treten einfach auf.
Sehr schön.
Am besten machen wir das so, dass auch noch Wayne Morris und Eric Paisley zufällig an Bord sind.
Ja,
Und wir machen
genau.
einfach alles wie früher.
Genau. Wir lassen uns das einmal nicht nehmen. Wir sind die ewig Gestrigen. Wir waren das
Und
so
dann
immer.
können wir das Publikum fragen nach 5 Minuten, ob wir weitermachen sollen oder ob wir aufhören sollen. Und
Ah.
weißt du was? Nicht nur das Publikum auf diesem Schiff, sondern da fragen wir das Publikum auf allen Schiffen. Und
Ja,
mal gucken,
genau.
was dann passiert.
Echt, pass an, da gibt es demnächst Security-Check. Gibt es
Ja.
dann da, dass die Leute das nicht Leute, aber ich meine, dass da keine Passagiere auf der Bühne kommen, passen sie auf, aber wir kennen ja die Wege. Da kommen die alle von links raus auf die Bühne und dann kommen wir von rechts. Na,
Und weißt du was? Und keiner hält einen Geschminkten auf, weil die werden alle sagen, ja, wer hat das denn? Haben wir gar nicht gewusst, steht nicht im Plan, aber das ist ja nichts Besonderes bei
ja.
denen. Das steht vieles nicht im Plan.
Das ist ja oft so, wenn ich früher da an die Rezeption gegangen bin, habe ich gesagt, so, mein Name ist Kay Ray, ja und? Dann wussten die gar nicht, wer an Bord war. Ja, sehr schön, schöner Plan. Hast du gelesen? Also ich habe vorhin mich versucht, ein bisschen schlau zu machen, was denn so passiert ist. Ich bin gar nicht so auf dem Laufenden, obwohl ich natürlich mein Radio immer höre. Da regen sich immer noch alle auf über Trusted Flagger. Aber also eine Nachricht habe ich heute gehört, die ich tatsächlich auch schon wieder gefährlich finde, ein bisschen. Dieser Christopher Hopkins, den Namen musst du auch erst googeln, das ist ja so ein Satiriker oder so ein kritischer Zeitgeist, der sich über die Corona-Maßnahmen aufgeregt hat. Und der hat doch eine Maske gemacht zu der Zeit mit dem Hakenkreuz drauf. Hast du davon gehört?
Nee, habe ich nicht von gehört. Das ist spannende Geschichte.
Der wollte einfach darauf aufmerksam machen, dass er das ein bisschen Regime gesteuert findet, wie auch immer, was er damit sagen wollte. Auf jeden Fall hat er das Hakenkreuz auf diese Maske gemacht. So. Und ist damit, glaube ich, zu einer Pressekonferenz oder irgendwas. So, und dann ist er angeklagt worden, wegen dieses Hakenkreuzes. Das darf man ja nicht zeigen, weil man damit den Nationalsozialismus fordert eigentlich. Und
Wo
dann.
hat er das denn gemacht? Hat er das in Deutschland gemacht oder wo?
Ja.
Ah, okay, weil nämlich in Amerika würde, glaube ich, eher nicht angezeigt werden oder in England oder so.
Aber der Witz ist, dass er dann ist angeklagt worden und er ist auch freigesprochen worden. weil die gesagt haben, nee, also dieser Mann verherrlicht ja nicht den Nationalsozialismus, sondern eigentlich ist ja das Gegenteil. Er lehnt den Nationalsozialismus ab, genau wie er auch die Corona-Maßnahmen ablehnt. Und diese Ablehnung zeigt er halt mit diesem Markenkreuz. Deshalb hat man ihn freigesprochen. Und ob es glaubst du oder nicht, das hat denen nicht gepasst. Jetzt haben sie den nochmal vor Gericht gezerrt. Und jetzt ist er verklagt worden. Und er, seine Anwälte, und das finde ich das Interessante an diesem Fall, seine Anwälte sagen, Moment mal eben, er darf also mit dem Hakenkreuz nicht darauf aufmerksam machen, dass ihm ein Regime oder dass ihm diese Maßnahmen nicht passen. Es geht nicht mal um das Regime, es geht nur um die Maßnahmen. Aber der Stern und der Spiegel, die dürfen millionenfach das Hakenkreuz aufs Cover drucken, wenn ihnen was nicht passt.
Ja, klar.
Ist das auch wieder so ein...
Die ganze Antifa hat Hakenkreuzfahnen, die so durchgestrichen sind. Das ist ein Hakenkreuz und ist so ein Strich durch, ne? Und dann sowas wie Nazis raus und hin und her. Das ist alles Werbung. Also sie machen ja alle Propaganda mit dem Hakenkreuz. Also gegen das Hakenkreuz oder gegen die Nazis und gegen die, völlig alles in Ordnung. Und ab, ich würde auch nie was gegen denken. Aber wenn der das auch so macht und das ja nachgewiesen ist, dass er es nicht so meint, dass er keine Propaganda dafür macht, sondern im Gegenteil dagegen und dass er die schlimmen Auswüchse der Corona-Geschichten vergleicht mit den schlimmen Auswüchsen der politischen Auswüchsen der Nazi-Zeit und so, dann mag man sagen, das ist überzogen, aber das müsste eigentlich, also frei vom Gerechtigkeitsgefühl, würde ich sagen, beides muss gehen.
Ja, ich finde das auch. Aber wie hat Bruder schon gesagt, das finde ich natürlich auch gut. Bruder hat ja gesagt, ihm sind Menschen mit Hakenkreuzen in der Wohnung suspekt. Ob durchgestrichen, in Mülleimer geschmissen oder auf roten Zeichen oder nicht durchgestrichen, ihm sind grundsätzlich Menschen, die ein Hakenkreuz haben, suspekt. Und das, ich habe das mal, hab da mal drüber nachgedacht, das stimmt auch, finde ich auch.
Geht mir genauso. Also zwar in jeder Richtung, wer sowas herbeizieht und sowas alles, ist mir suspekt. Wobei, ich würde jetzt nochmal die Asiaten ausnehmen, denn es gibt, wenn du in Asien bist, in manchen Bereichen, hat dieses Zeichen eine ganz andere Bedeutung, ist zum Beispiel manchmal auch auf irgendwelchen Mützen, T-Shirts und sonst was drauf, aber überhaupt nicht als Bezeichnung für Nationalsozialismus, sondern für was ganz anderes, weil das irgend so ein Sonnensymbol auch ist oder so.
Tja.
Da sieht man wieder meine völlige Desinformation. Hast du denn schon gehört von der großen Kleberaktion in Hamburg eigentlich?
Nein, gar nichts. Ich habe nur, was denn da passiert?
Pass auf, Moment, eine Sekunde.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt ist, ich weiß nicht, ich glaube, Boris ist nicht aufgestanden. Ich glaube, die Fliege wollte weg. Die Fliege hat sich erhoben und Boris ist jetzt aus dem Bild geflogen. Da ist er wieder.
Pass auf, in ganz Hamburg hat irgendein kreativer Vogel, hier sind überall Aufkleber. Und diese Aufkleber sind, ich weiß nicht, was sie aussagen sollen, aber ich finde sie in ihrer Unkompliziertheit der Aussage, finde ich sie wirklich lustig, weil jeder weiß, was gemeint ist, aber keiner kann sich drüber beschweren von denen, die gemeint sind, weil es eben nicht da steht, was es sein könnte.
Ach. Ja, schön.
Ich finde die doofen Grünen.
Ja, sehr schön.
Wahnsinn. Wunderbare Aktion. Kann man in Hamburg irgendwie so in Läden kaufen und sowas alles, in so alternativen Läden. Komischerweise in der Schanze zum Beispiel kann man das kaufen. Finde ich erstaunlich, dass es sowas gibt. Und so viel Kreativität hätte ich gar nicht für möglich gehalten.
Ja, sehr schön. Muss man ja auch sein. Ich meine, in diesen Zeiten muss man kreativ sein. Ne? Wem aber Kreativität gar nichts nützt, das ist wieder dein Spezialgebiet. Das ist... Pietro Lombardi? Was geht denn da jetzt wieder ab? Ich begreife überhaupt nicht mehr, wie lange diese zeitgeistesgestörte Moralmühle funktioniert. Thomas Gottschalk, also erst der Till Lindemann und dann Luke Mockridge. Und irgendwann denkt man jetzt, ja, ist jetzt auch gut. Aber die finden doch immer wieder einen neuen, ne?
Ja, ich würde sagen, also sag mal so, weißt du, wer Pietro Lombardi ist, so grob?
Na, ich weiß, dass er bei Deutschland sucht den Superstar irgendwann mitgemacht hat. Hat er da gewonnen? Das weiß ich auch nicht. Aber der ist
also, von. Der Erklärbär erklärt Folgendes. 2011, glaube ich, war es, hat Pietro Lombardi DSDS gewonnen. Ein abgebrochener Hauptschüler war plötzlich irgendwie da im Licht der Sonne und hat dann ein paar Platten aufgenommen, die sehr erfolgreich verkauft worden, ist dann in der Jury mit Dieter Bohlen, weil Dieter Bohlen sein großer Protektor war und so weiter und so fort. Und Pietro Lombardi hat im Verlauf der Zeit natürlich auch ordentlich Geld verdient, hat auch in Podcasts, gerade in letzter Zeit komischerweise, davor gar nicht so, aber es muss irgendwie mit ihm durchgegangen sein, wie das manchmal so ist mit so Menschen, die wie soll man sagen, jetzt nicht die intelligentesten sind, aber irgendwie nett und plötzlich ganz viel Geld haben, dann geht auch viel Geld durch den Kamin. Das ist einfach so. Und ja, und das war bei ihm auch so. Er hat dann irgendwann im Podcast jetzt in letzter Zeit erzählt, er muss am in einem Monat 30.000 raushauen, nur für die Minimalkosten. Und also das, ne, dann kam raus, dass er wohl Spieler ist. Also er spielt wohl viel Online-Casino oder so. Sind wir ja froh, dass es den komischen Klingelfrosch nicht mehr gibt, weil sonst würde er da wahrscheinlich auch anrufen. Auf jeden Fall ist es dann so, dass er ja mit dieser schönen Dame zusammen war am Anfang bei DSDS, die jetzt aber mit jemand anders längst zusammen ist. Jetzt hat er eine neue Freundin, mit der hat er auch ein Kind bekommen und hat viele glückliche Bilder mit ihr immer und alles sei super. Die haben davor sich, keine Ahnung, 6-mal getrennt oder waren wieder zusammen und wieder getrennt und wieder zusammen hin und her. Und ja, jetzt war es dann soweit, also dass dieses Kind kam und dass sie alle glücklich waren. Der Pedro hat aber das Spielen nicht aufgegeben. Und dann kam es wohl aus gut informierten Kreisen, nämlich der Polizei, ist zu berichten, dass Folgendes passiert ist. Er sollte bei dem Baby die Windel wechseln. Dann hat er zu ihr...
Du bist ja informiert. Das ist
ja. Dann sollte er die Windeln wechseln. Das sah er nicht in seinem Kompetenzbereich, um das mal sachlich vernünftig auszudrücken. Und hat ihr mit einem fröhlichen, mach die Scheiße alleine, du blöde, so, irgendwie sowas, hat er zu ihr gesagt. Daraufhin war sie nicht also gepleased, kann man sagen, und fühlte sich als Ehefrau nicht wirklich wahrgenommen. Gerade im Zeitalter der Gleichberechtigung und der Diskriminierung fand das nicht ihr Gefallen. Dagegen hat sie sich wiederum aufgelehnt, was den... Wie soll ich sagen, geistig nicht gerade Hochflieger Pedro Lombardi in die Enge getrieben hat, wo er dann sozusagen aus Notwehr, Argumentation aus dem Flüchtlingsbereich, aus Notwehr und aufgrund seiner schweren Jugend, die wohl geschüttelt und gewürgt hat. Das wiederum hat der Laura, heißt sie, glaube ich, hat der Laura gar nicht gut gefallen. Daraufhin hat sie die Polizei angerufen. Diese Informationen, die ich hier erzählt habe, kommen eben aus diesem Anruf. Die Polizei kam also, denn sie ist ins Krankenhaus gegangen. Im Krankenhaus hat man dann auch gemeldet, dass sie da so Würgemale irgendwie am Hals hat, was wirklich unerfreulich ist, aber in der heutigen Zeit ja immer normaler wird, dass man seine Partner würgt oder umbringt oder messert oder so. Ich bin froh, dass kein Messerattentat geworden ist. Auf jeden Fall bekam der Pedro dann Hausverbot und Besuchsverbot. Und jetzt inzwischen ist es so, dass sich die Laura mit ihren Eltern abgestimmt hat. Und angesichts der Tatsache, dass er 30 Mille im Monat verbrennt, hat sie sich gesagt, pass auf, 15 müssen auch reichen. Wir machen 50-50, ich trinke dich von dir und du zahlst die verkackte Rechnung. Das ist jetzt der Status heute, den wir da haben, bei Pedro Lombardi. Bei Thomas Gottschalk ist die Situation anders. Thomas Gottschalk hat ein neues Buch geschrieben, nach Herbstblond, was ein... Also ich wollte es gar nicht lesen, aber ich habe es dann gelesen auf dem Flug und es war ein tolles Buch. Es hat Spaß gemacht, man konnte es ratzfatz durchlesen, hat mir wirklich Freude bereitet. Hat er jetzt ein neues Buch, irgendwie nach dem Motto, ich kann nicht die Klappe halten, und schließt so ein bisschen da an, weswegen er mit Wetten, dass aufgehört hat. Und natürlich auch, um das zu promoten, aber grundsätzlich mal war er dann, hat er den Fehler gemacht, zu den von uns als Gagschreibern manchmal geachteten Micky Beisenherz, der aber unbedingt... nicht Gagschreiber sein will, sondern unbedingt moderieren muss und sich dafür halt extra eine komplizierte Gesichtsbehaarung angeeignet hat, die dem Zeitgeist entspricht. Und dadurch, durch diese komplizierte, weil durch Qualifikation kann es jetzt nicht wirklich sein, durch die qualifiziertes, diese Optik des leicht leidenden Pseudo-Intellektuellen, der eigentlich beim Spiegel arbeiten müsste, aber es nur bis zum Kölner Treff geschafft hat. Da war unglücklicherweise eben der Gottschalk in dieser Sendung und dann hat Micky Beisenherz probiert, den Sonnenkönig der Unterhaltung vorzuführen. Das ist ihm nicht gelungen, beziehungsweise das Echo in der Presse unter den Artikeln, die über diesen Kölner Treff berichtet haben, ist so, dass 98% sagen, warum hält Micky Beisenherz nicht einfach die Klappe? Und warum schreibt er nicht einfach gute Gags? Weil das kann er nämlich. Warum muss der Typ unbedingt moderieren? Und warum muss er sich dann noch mit zu so einer Sache hergeben? Der Micky Beisenherz, muss man sagen, nicht nur, dass er seine Gesichtsbehaarung dem Zeitgeist angepasst hat und überhaupt seine Optik dem Zeitgeist angepasst hat und irgendwie probiert einen, wie heißt dieser Sänger mit der Mütze, der mit der anderen Sängerin zusammen ist? Bitte?
Max Mutzke.
Nee, der andere.
Der andere,
Lurie. Der auch so ist wie Max Mutzke.
Nein, der andere, wer
ist denn da? Der zusammen ist mit unserer Grand Prix-Gewinnerin.
Der Mut. Dann der mit der Mütze, die mit der
Mütze. Vergesst immer, der heißt, es tut mir leid, ich bin nicht vorbereitet.
Mit wem ist der zusammen nochmal? Lass das
mal. Er ist zusammen mit der Grand Prix-Gewinnerin, die Stefan Raab produziert hat. Und der ist auch ein Juror.
Du meinst Lena Meyer-Landrut und das andere ist.
Lena Meyer-Landrut ist mit dem zusammen. Und er sitzt auch bei The Voice in der Jury.
Unsere Zuschauer, die hören, die schreien den Namen. Ja, alle. Sagen, das kann doch nicht wahr sein. Wie heißt der Name? Mark Foster.
Mark Foster, so, bitteschön. Freunde nennen ihn auch Fünfele. Weiß nicht, ob du weißt, warum er Fünfele heißt.
Nein.
Weil er mal bei Verstehen Sie Spaß reingelegt worden ist und da hieß es immer, ja, für ein Fünferle würde das machen. Und seitdem heißt er immer Fünferle, egal. Auf jeden Fall hat sich der Micky Beisenherz eben so, hat er sich so zurechtgemacht, dass er aussieht wie diese angesagten Jungs, diese talentierten angesagten Jungs, die ja singen können und so. Bisschen leidend, ein bisschen, als ob er keinen Rasierer zu Hause hätte, ein bisschen leidend gucken auch immer und dann aber intellektuell, das ist ganz wichtig. Hat er bei NTV ja schon vorgearbeitet in Beisenherz 5 Minuten, oder keine Ahnung, wie das Ding heißt, habe ich noch nie gesehen, aber der ist auf jeden Fall, macht er da was und hat immer Leute interviewt und das macht er halt im Kölner Treff aus. Naja, da hat er probiert, den Gottschalk vorzuführen und daraus wurde dann der Gottschalk-Skandal.
Was mich aber, also Pietro weiß ich gar nichts drüber, habe ich nicht verfolgt. Ich weiß nur, dass Yvonne sich da immer drüber aufregt, über Lombardi, also nicht über Lombardi, sondern über diese ganze Nachrichtenflut darüber. Bei Thomas Gottschalk habe ich ein bisschen mal gesehen. Ich finde ja, dass der eigenartig spricht. Da stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, ob der raucht. Aber ich habe ja... Ach, meinst du?
Ja. Es ist besser geworden. Also jetzt in dem Interview, in dem letzten, ist es deutlich besser gewesen.
Okay, warte. Ich finde, der hält immer so ein bisschen auch an, als wenn ihm die Luft ausgeht oder so. Aber gut. Und ich finde, der schlägt sich nicht unbedingt gut. Ich frage mich... Warum der, naja, der will sein Buch promoten. Aber ich finde, dass die kriegen das schon ganz schön hin, den vorzuführen. Das finde ich tatsächlich schon. Und, aber was das mir zeigt, ist, natürlich gibt es furchtbar viele Leute, denen das alles auf den Sack geht. Aber die anderen, da siehst du ja, wenn du so Kommentare liest unter irgendwelchen Artikeln, dann, sind die anderen, die vermeintlich Guten, die werfen aber mit Dreck, ne?
Hey, wenn du siehst, was der Stern daraus gemacht hat, der Stern, ja, das sind ja, da arbeiten ja auch Leute, die aussehen wie Micky Beisenherz und die so denken und die alle eins wollen. Sie wollen unbedingt, wollen sie zu dieser linken Elite gehören. Das ist ihr größtes Ziel. Bitte lass mich auch rein in die linke Elite. Ich sag jeden Scheißdreck, ich klappe alles nach. Jede verfickte Ideologie bin ich sofort bereit zu teilen, wenn ich nur Teil dieser linken, herrlichen Ideologie sein darf. Dieser Weltverbesserer der Menschen von morgen, der mit dem ewigen Leben ausgezeichneten Straßenkleber. Wunderbar. Und dazu wollen die alle gehören. Und da hat irgend so eine Schreiberling-Tante vom Stern hat dann geschrieben, dass der Herr Gottschalk früher solche Witze gemacht hat, ist ja schon schlimm genug. Aber dass er heute nicht einsieht, dass man das alles nicht mehr macht, das geht überhaupt nicht. Also ich habe es jetzt ein bisschen locker wiedergegeben, ja. Allein das schon. Was bildet sich die Frau ein, wie sie über die Kultur von vor 20 Jahren urteilen kann? Das steht ihr gar nicht an. Erstens, zweitens hat sie hat es nicht zu verurteilen. Sie kann nicht urteilen darüber, sie hat es aber auch schon gar nicht zu verurteilen. Und drittens, wieso, was muss er denn einsehen, dass es falsch war, was er an Entertainment gemacht hat, dass er ab und zu einen Weltstar, den er aus Los Angeles kennt, angefasst hat, weil man das so macht? Das sei ja immer despektierlich gewesen und er sei immer der Toucher und so eine völlig, völlig überzogene, wahnwitzige Darstellung eines Menschen, der einfach locker drauf ist und fertig. Der Tommy war immer der Tommy, der hat sich immer benommen wie der Tommy, der hat Herrn Jauch zum Wahnsinn gebracht damit, dass er unvorbereitet in eine Sendung geht und besser moderiert als Herr Jauch, der komplett vorbereitet war. Das war immer schon dieser Neidfaktor, der eine mehr sachlich und der andere eben mehr spontan und der Spontane kam halt immer besser an, ist halt so. Wenn die Deutschen wählen dürften, wer Bundespräsident wird, angeblich würden sie alle Herrn Jauch wählen. Ich glaube, wenn Herr Jauch gegen Herrn Gottschalk antreten würde, würden sie lieber Herrn Gottschalk nehmen.
Ja, aber ich muss jetzt sagen, ich finde das tatsächlich so erbärmlich, dass man jetzt so einen alten Mann dann so schlachtet. Ich meine, wir sind auch alte Männer und ich meine, dafür ist er ja im Kopf schon noch ziemlich fit. Also dieses Lebenswerk so komplett zu missachten und ihn, aber okay.
Ich habe gesagt, es geht um Clickbaiting und der Name Gottschalk ist immer noch gut für Clickbaiting. Ja. Das ist wie bei Pietro Lombardi. Ich will die Scheiße gar nicht hören, die da passiert ist, aber die Bild kriegt dafür Klicks, deswegen steht es drin.
Furchtbar. Ich habe einen Satz, den ich dir vorlesen wollte. Dafür brauche ich aber die Brille und die muss mir Yvonne mal eben geben. Dankeschön.
Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass K-Ray auch in dieser wirklich besonders unterhaltsamen Folge, die wir gerade jetzt machen, dass der K-Ray seine Assistenz immer dabei hat.
Ja, natürlich.
Kann sich das leisten. Wisst ihr, was ich dabei habe? Ich habe meinen Turnbeutel dabei. Und ansonsten habe ich nichts dabei, nichts, was mir helfen könnte.
Also jetzt guck dir mal, auch ich sehe ja die Bilder, unsere Bilder nebeneinander. Neben mir sitzt ein adretter, Gut gebauter, sympathischer, alter, weißer Mann. Und wenn ich dann auf mein Bild gucke, dann denke ich, da sitzt ein Klops. Ich bin ein Klops.
Ich sehe einen jungen, wilden, kreativen, mit ganz toller Frisur und einer super kreativen Brille, der sich nicht der Mickey Beisenherz-Gesichtshaarkultur angepasst hat, sondern einfach es wild sprießen lässt, wie sich das für einen richtigen Künstler gehört. Und er meint es auch noch ernst. Und das sehe ich. Und der ist ganz jung. Ich sehe dich als 32 heute.
Ja, auch
Ich sehe
Dankeschön.
dagegen aus wie ein 100-Jähriger.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Jetzt kommt jetzt mein Satz. Keine Ahnung, ob der Islam zu Deutschland gehört, doch zu Hamburg gehört er. Böse Zungen sprechen schon von Haremburg und von Haremburg à la Altona und von Haremburg St. Pauli mit der Reeperbahn und von der Außen- und Innen-Alster mit dem 72 Jungfrauenstieg.
Das
War
ist
doch
sehr
eine
schön.
Demo, ne?
Ja, da waren Sie, es war wieder die Kalifatgründung, stand wieder an. Diesmal waren es 2000. Ich war ja beim letzten Mal, gab es ja so eine Demo schon mal. Und dann bin ich ja mit meiner Frau hingegangen am Folgesamstag, um bei der Anti-Kalifat-Demo, allein das schon, stell mal vor, es gibt in Deutschland eine Demonstration gegen, dass es keine Kalifate geben soll. Allein das ist schon so bekloppt. Da sind wir auf jeden Fall hingegangen. Wir waren, als wir da waren, waren da, der Chef der Hamburger CDU war anwesend. Der Steinhöfel war anwesend. Und ein paar Leute, die ich natürlich nicht kannte. Insgesamt waren wir so 30 Leute um 13 Uhr. Weil um 13 Uhr soll es losgehen. Zugegebenermaßen gegen 13:45 waren es dann so 600 Leute. Und dann gab es ein bisschen was, wurde ein bisschen was geredet und gemacht, getan. Unter anderem muss man sagen, auch eine muslimische Gesellschaft oder die muslimische Gesellschaft hat erzählt, wie schlimm sie das findet, dass hier sowas stattfindet und die Integration nicht klappen kann und sowas alles. Aber es waren definitiv die Hälfte von dem, was davor für die Kalifate demonstriert hat. Und die Hamburger, das muss man sich mal vorstellen, 250.000 Menschen gehen in Hamburg auf die Straße und sind begeistert, machen Selfies und freuen sich, dass sie gegen Rechtsdruck auf die Straße gegangen sind. Alle die haben in Physik überhaupt nicht aufgepasst, weil was passiert bei Rechtsdruck? Bei Rechtsdruck geht alles nach links. Wenn der Druck von rechts kommt, geht alles nach links.
Ja.
Das wollen Sie doch. Sie wollen doch nach links. Wie können Sie gegen Rechtsdruck demonstrieren, wenn Sie selber den Rechtsdruck haben wollen? Sie wollen Druck haben von rechts. Sie haben, weil Sie nicht nachdenken können oder in der Schule irgendwie gefehlt haben oder die Lehrer nicht ausgebildet waren oder ich weiß nicht was, auf jeden Fall ist es so, dass Sie eigentlich gegen den Rechtsruck demonstrieren wollten. Das wäre, und da wollten Sie intelligent sein und wollten, haben einen D da reingefuscht. Auch das ist falsch. Weil wir sind am äußersten linken Rand, kurz vor dem Lemming-Absturz, ja. Und wenn jemand kommt und würde uns ein bisschen mehr nach rechts orientieren, dann wären wir noch lange nicht bei der Mitte und das würde dem Land, der Stadt, allen Beteiligten sehr gut tun. So, da gehen aber bei dieser Demo gehen außer der, was war das, der ukrainischen, irgendeiner ukrainischen Diplomatin oder Botschafterin, auch noch 250.000 Hamburger hin. Und 600 Hamburger gehen dahin, wenn es darum geht, gegen eine Kalifatgründung in Hamburg zu sein. Das muss man sich mal vorstellen, wie die drauf sind hier. Die haben gar kein Problem mit Kalifatgründung. Die haben ein Problem damit, dass es weiter nach links geht, durch Rechtsdruck. Ich bin wirklich erschüttert.
Das war das, was ich auch gerade irgendwie dachte, weil die haben jetzt also, die haben mehr Angst vor dem Rechtsruck als vor einem Kalifat. Also das
Ja,
halten
viel
wir.
mehr. Hundertfach mehr.
Das ist völlig irre. Das ist total irre, Mann. Ich hatte gerade noch ein Thema, es ist mir wieder weggefallen jetzt. Himmel, Herrgott, was war denn das jetzt? Warte mal, ich hatte noch ein schönes Thema, aber.
Kalifat, Islamismus, Messer.
Nein, nein. Du meinst eines der üblichen Themen. Nein, ich war irgendwie.
Seite, Konkurs.
Nein, ich gehe einfach mal den Weg nach, den ich gedacht habe im Kopf. Das eine war, dass der Mann ja jetzt festgestellt hat, dass dieses Fracking-Gas angeblich schädlicher sein soll als Kohle. Da hat jemand herausgefunden. Na, jetzt guck mal, jetzt habe ich auch wieder, wo ich
Aber ich
hin.
kann dir, das könnte ich dir erklären, weil das Fracking-Gas ist ja, also amerikanisches Frackinggas, was aus Amerika in Schiffe gefüllt wird und dann mit Schiffen über den Ozean fährt, ja, ist der dreckigste Brennstoff, den es wahrscheinlich überhaupt gibt. Wir könnten in Deutschland Frackinggas, haben wir selber genug, aber das ist ja angeblich landschafts- und umweltschädlich, deswegen bauen wir es nicht ab. Aber wenn es die Amerikaner abbauen, ist es uns egal. Noch schlimmer, wir belehren sie nicht, sondern wir freuen uns, wenn sie liefern. Im Gegensatz zum Beispiel zur toxischen Männlichkeit in Umba Bumba, weil die toxische Männlichkeit in Umba Bumba, die müssen wir auf jeden Fall bekämpfen mit ganz vielen Millionen. Das ist ein bisschen durcheinander, aber es ist, wie es ist. Außerdem ist Deutschland im Moment gerade das zweitumweltschädlichste Land in Europa, wenn es um den Umweltschaden pro Kilowattonne, pro Megawatt geht.
Und das muss man sich mal vorstellen. Und das ohne Wirtschaft.
Ja, und das ohne Wirtschaft, und zwar, und das Ganze, und das ist das Ergebnis eines Menschen, der hier antritt und uns allen erzählt hat, Deutschland grüne Energie, es wird alles total super werden, es wird nichts. Wer das nicht sieht, wie die alles versenkt haben, und das kann man alles in Statista, also in den öffentlichen Statistiken nachlesen. Und Deutschland ist, das muss ich dir vorstellen, der zweitgrößte europäische Umweltverschmutzer, wenn es um Energie geht. Das ist so dermaßen peinlich, wie es peinlicher nicht geht. Und damit hat natürlich auch das Fracking-Gas-Transport aus Amerika zu tun, aber auch damit zum Beispiel, und das ist noch gar nicht eingerechnet, die Umweltverschmutzung, und zwar tatsächlich bis hin in die Genetik der Natur und der Menschen, die Umweltverschmutzung durch Windräder. Der Abrieb an den Windrädern ist ein hochtoxisches Zeug, was sich auf alle umliegenden Felder legt und auf alle Lebensmittel. Das ist ein Wahnsinn. Und da gibt es beim Umweltbund, beim Wirtschaftsumweltministerium gibt es da eine Studie zu, die uns nicht gezeigt wird, weil die ist nicht so schön. Und da will ich lieber nicht zeigen.
Du hattest ja auch mal so ein Bild gepostet von dem Fundament. Da war ich auch entsetzt.
Irre. Es ist wirklich
mit dem Wald.
Kennst du das Neueste aus dem Bereich? Pass auf, ich habe noch eine geile Geschichte. Angeblich müssen wir pro Tag jetzt 4 bis 5 neue Windräder bauen, damit diese ganze Energiekrise sich erledigt. Dass die Energiekrise sich nur erledigt, wenn der Wind weht und der Wind halt nur 1800 Stunden von 8600 Stunden im Jahr weht, auf einem anderen Zettel. Jetzt pass auf. Um ein Windrad zu bauen, brauchst du 100 Schwertransporte. Pro Windrad.
100.
100. Das heißt, es müssten jeden Tag durch Deutschland, wenn du wirklich 4, 5 Windräder bauen willst, müssten 400 bis 500 Schwertransporte durch Deutschland gehen. Die Genehmigung eines Schwertransportes dauert ungefähr 3 bis 4 Monate. Und es gibt gar nicht die Laster. Es ist einfach kompletter Bullshit. Da hat jemand etwas erzählt, hier passiert was, es bewegt sich nach vorne. Es ist nicht durchführbar. Wie alles, was diese Versagerregierung macht, es ist nicht durchdacht, es ist nicht durchführbar und es könnte jeden logisch denkenden Menschen zur kompletten Verzweiflung treiben und ist Futter für jeden Comedian.
Ja, dass es nicht durchdacht ist, ist ein Umstand, der mir neulich auch in einer Talkshow untergekommen ist. Von der Seite habe ich das noch nie betrachtet. Man warnt ja jetzt immer vor Extremwettern. Und wir wissen ja auch, dass es extremere Wetterphänomene gibt, die man dem Klimawandel vielleicht zuordnen kann, wenn man denn möchte, oder auch nicht.
Das Klimawandel.
Aber ich glaube auch, das ist der Klimawandel. So, jetzt stell dir mal vor, hat dieser Forscher dann gesagt, jetzt stellen Sie sich doch bitte einmal vor, wir haben wirklich so ein Hurricane, wie die das in Amerika haben. Das Erste, was wegfliegt, sind die Windräder. Das Zweite, was wegfliegt, sind die Dächer mitsamt der Photovoltaikanlagen oben drauf. Und dann haben wir keinen Strom mehr, weil alles andere, was nicht wegfliegt, haben wir ja abgeschafft. Haben wir abgerissen, zerbombt, niedergerissen.
Und, genau.
Das heißt, wir versuchen, das Wetter zu retten mit einer Technik, die bei Wetter nicht zu retten ist.
Ja. Und wenn dann der Strom erstmal weg ist, dann hast du auch keine Kohle mehr, dann gehst du auch nicht einkaufen, dann machst du gar nichts mehr, denn wir sollen ja alle auf das Bargeld verzichten. Das soll ja alles elektronisch laufen. Weißt du, das Irre ist nur das und das Traurige ist das, diese ganzen Themen nutzen sich so unglaublich ab, weil man kann ja nicht jede Woche darüber sich auskotzen.
Tun wir aber doch, aber das ist doch kein Problem.
Das meine ich, es wäre so schön, wenn wir mal was Neues hätten, aber es gibt nichts Neues, sondern es wird einfach nur alles immer schlimmer.
Ja, tatsächlich. Also dieses Argument fand ich spannend. Das war für mich neu. Und das mit den Lastern, das kann ja auch gar nicht gehen. Vor allen Dingen, denk doch mal bitte auch, so ein Schwertransport ist ja schwer, wie der Name sagt. Ne?
Ja.
Und das macht ja die Straßen auch kaputt. Also die Infrastruktur.
Aber jetzt pass auf. Wie wird der denn betrieben, der Straßenverkehr, dieser Schwertransport? Mit was?
Mit Diesel.
Ja. Und wie funktioniert es nicht mit Elektro? Ja. Weil erstens null Elektro da, zweitens keine Elektrolastwagen und drittens, ich war gestern tatsächlich, war ich bei Audi geladen und da habe ich ja dann erfahren, wie es wirklich ist. 7-8% der Deutschen kaufen ein Elektroauto. Das Elektro ist eine Minderheit, eine ganz kleine, traurige Minderheit. Dieser Riesenbohai, der gemacht wird, dieser ganze Zauber ist komplett für den Eimer. Sorry, es ist einfach Unfug. Es gibt es nicht. Es ist non-existing. Es ist nicht da. Es ist Quatsch. Es ist ein Riesenfake. Wir haben die Infrastruktur nicht. Die Leute wollen die Autos nicht haben. Jetzt kommt die beste Geschichte dabei. Was meinst du, was das größte Problem der Elektromobilität ist für die Autoindustrie?
Also A, der Preis. Der Preis und B, also was die in der Produktion haben, also diese ganze
Struktur. Nicht Produktion, sondern überhaupt der Industrie. Also gar nicht mal Produktion, sondern überhaupt, was ist das große Problem der Autos sozusagen, also der Autohersteller oder Autoverkäufer in dem Bereich Elektromobilität?
Die Batterie.
Ja, fast. Du bist nah dran, es wird wärmer langsam.
Also die Ladestation, also aber das.
Nee, na, auch. Ja, alles ist noch ein größeres Problem. Pass auf, das größte Problem ist, wenn du ein Auto dir kaufst.
Ja.
Und dann willst du das Auto nicht mehr haben. Dann ist es in der Regel nicht schrottreif, sondern es ist in der Regel so, dass man das gebrauchte Automobil verkauft. Wenn du ein normales Auto hast, ein Diesel oder einen Verbrenner, einen ganz normalen Verbrenner mit Diesel oder mit Benzin, dann ist das Auto irgendwann, willst du es nicht mehr haben, dann verkaufst du es, gibt es einen Gebrauchtwagenmarkt, dann geht das Ding raus. Und wer kauft es? Entweder kaufen es die Menschen in Afrika, die mögen gerne unsere alten Autos übernehmen, weil die alle noch Picobello fahren. Oder aber du verkaufst sie hier auf dem deutschen Markt, nur mal für 1.000er, für Fahranfänger und so geht der Wagen weg. Ging immer so, hat immer so gut funktioniert. Und jetzt stell dir vor, der K-Ray möchte sich gerne ein neues Elektroauto kaufen. Und dann guckt er sich mal so um den Markt, weil er möchte ja gerne dazugehören zu dieser kleinen, feinen, elitären. Oder er hat einfach nur Spaß an Elektromobilität. Kann ich sagen, weil das ist ja schnell an der Ampel und so. Und jetzt wird er also überlegt, was er kauft. Dann kann er also entweder einen ganz teuren neuen Wagen kaufen. Der Audi übrigens irgendwie Q7 oder so heißt. Der ganz geiles Auto, sieht super aus, fährt super, prima. Kostet aber leider ganz viel Geld. Jetzt guckt er sich mal auf den Gebrauchtmarkt um. Und dann stellt er fest, dass der neue Audi ungefähr eine Reichweite von 600 Kilometer hat, ohne Licht, ohne Radio und bei 130, sagen wir mal. Aber den Wagen, den er gebraucht kauft, der hat ja nur eine Reichweite von 200 Kilometern, ohne Licht, ohne Radio, ohne alles. Warum soll man ein Auto kaufen für scheiß viel Geld, was gar keine Reichweiten hat, wo die Technik schon weit, weit, weit voran ist? Wer kauft sich heute noch ein Nokia 8610? Keine Sau. Warum soll man das machen? Das macht keinen Sinn, auch wenn man sie kaufen kann. Macht keinen Sinn. Und das größte Problem der Elektroautoindustrie komplett ist, keine Sau will die alten Dinge haben. Die Batterien sind bald kaputt. Die Batterie kostet 20.000 Euro oder so. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, Garantien für die Gebrauchtwagen gibt es auch nicht so richtig. Und sie haben gar keine Reichweite. Das macht keinen Sinn. Das ist alte Technologie. Das ist ein Fass ohne Boden, nur nicht durchdacht, völlig euphorisch nach vorne. Die Autoindustrie, VW, ist zu Recht in der Krise, weil sie alle gesagt haben, jawohl, Bundesregierung, wir biedern uns an, wir machen mit. Ach toll, Elektro, Elektro. Jetzt stellen sie fest, das Geilste, was es gibt, ist ein richtig schöner Verbrenner.
Ja, ja, also ich mache mir da tatsächlich Sorgen. Es ist ja auch nicht nur die Volkswagen der Schwäche, es sind ja auch andere.
Ja. Autos. Mercedes, BMW, Peugeot, alle, schwächeln alle.
Und die Zulieferer
auch, genau.
sind auch schon am Boden. Ja, nach wie vor gilt ja für mich dieses Argument, wir stehen am Rande und wir gucken uns das alles an, was passiert. Das ist ja das einzig Positive, dass wir in spannenden Zeiten leben und mal gucken, wo das alles so hingeht. Aber also, es macht einem schon Angst.
Ja, also eigentlich stehen wir im Ring und kriegen auf die Fresse und gucken uns das gleichzeitig an. Das ist wie wenn du zum Boxkampf gehst und wirst selber verprügelt, weil du siehst zwar, was da passiert mit Staunen, ja, und denkst, das kann doch alles nicht wahr sein, aber dann kommen die Boxer plötzlich ins Publikum und schlagen die auch auf die Fresse, weil im Endeffekt zahlen wir nämlich die ganze Suppe. Das ist das Ärgerliche. Und dann würdest du zum Boxkampf gehen, wo du zugucken kannst, dass ich zwei auf die Schnauze hauen, aber am Ende wirst du selber verhauen.
Ja, das ist
nicht erfreulich. Dafür zahle ich keinen Eintritt, sorry.
Nein, das stimmt schon. Hast du denn gehört, also das fiel mir jetzt gerade ein, weil wir über Batterien und Autos gesprochen haben, die sind ja unlöschbar. Das ist ja auch so interessant, dass die Dinger tatsächlich unlöschbar sind. Ich habe mir sagen lassen, dass es da Container gibt, dass die Feuerwehr da hinfährt und dann machen die da so einen Stahldeckel drum und dann muss der erstmal wochenlang ausbrennen oder so. Und dabei fällt mir ein, dass die Russen, angeblich sind es die Russen, könnte ich mir allerdings auch vorstellen, dass die das sehen, die lassen jetzt immer Pakete brennen in Flugzeugen. Hast du das mitgekriegt?
Also bei DHL in Belfast ist ein Paket aufgetaucht, was eigentlich schon im Flugzeug sein wollte, aber DHL hat es irgendwie verbaselt und dann war das in irgendeinem Container schon drin, hat plötzlich Feuer gefangen. Man vermutet, dass da drin ein Brandsatz war, das ganze Ding kam aus Belarus. Daraus schließt man, dass die Russen den internationalen Markt mit Brennpaketen fluten wollen, damit Flugzeuge abstürzen. Ganz ehrlich, ich halte das für also der britische Geheimdienst behauptet das, ich halte das für eine wahnwitzige Horrorpistole, weil erstens ist ja die Frage, warum, weil es gibt überall Löschanlagen und wenn Feuer ausbricht, dann passiert auch nicht viel, das macht halt einen Schaden, klar. Aber Pakete verschicken irgendwo hin mit irgendwelchen Adressen, damit die dann brennen, das ist so, ganz ehrlich, also wenn sie uns wirklich schaden wollen, das machen sie ja schon jeden Tag, dann schaden uns die Russen mit ihren ganzen Angriffen auf unsere Infrastruktur. Also so ein Wasserkraftwerk zum Beispiel, ein Wasserwerk und das außer Kraft zu setzen, indem man die IT angreift und so, dafür sind die Russen spezialisiert. Und das können die auch richtig gut und das passiert ja jeden Tag. Es gibt Firmen, die haben jeden Tag 300.000 Angriffe. Und ich glaube, dass, also man hört das und man denkt so, ja, könnte sein, aber glaubst du, der Putin sitzt da und sagt, wir nehmen DHL und dann bauen wir kleine Pakete und dann schicken wir die raus. Und dann sitzen da kleine Frauen, zarte, verhaftete, am besten ukrainische Frauen, die verhaftet worden sind im Krieg, sitzen da und müssen Bomben bauen in DHL-Pakete und die dann, sorry.
Also mir machen diese Einflüsse und diese Kriege tatsächlich schon Angst. Es ist so eine Automatik, dass immer alles, was passiert, ist alles der Russe. Das ist alles, egal was der macht. Der Russe ist schuld, dass die AfD oben ist. Ja. Der Russe ist schuld, dass Sarah Wagenknecht oben ist. Es sind immer die Russen, sind an allem schuld. Und jetzt hat ja Zelensky eine neue Friedens-, also der hat ja diesmal keine Friedensinitiative, sondern jetzt hat er ja gesagt, wie hat er das genannt?
Weißt du? Siegesplan.
Der Siegesplan, ja, genau. Ja. Gut. Der Siegesplan, den hat er jetzt vorgeschlagen.
Du kennst den Plan?
Ich habe nur drüber sprechen hören. Und du bist mein Erklärbär. Erklär es mir.
Erste Maßnahme. Die Ukraine tritt sofort der NATO bei. Das alleine ist schon eine wirkliche Riesenidee, weil dann gehen nämlich deutsche Kinder, englische Kinder, französische Kinder, holländische Kinder, belgische Kinder, österreichische Kinder, diese ganzen Kinder von allen, die in der NATO sind, gehen dann an die Front. Denn dann ist es ein Krieg zwischen Russland und der NATO. Ist eine Riesenidee, Herr Zelensky, ganz großartig. Zweite große Idee von ihm, er möchte gerne Waffen haben und möchte gerne Russland im Landesinneren angreifen. Das ist auch eine ganz große Idee, eine sogenannte Bombenidee. Wenn er Raketen schickt auf Moskau und auf St. Petersburg, sagen wir mal, dann wird irgendwann der Herr Putin sagen, okay, er hat es nicht verstanden. Wir haben probiert, den Krieg da an dieser komischen Grenze da unten zu halten. Das Land ist sowieso völlig im Arsch, auf Jahre unbebaubar und unnutzbar. Da schießen sich jetzt ein paar Leute jeden Tag tot. Da sagt der Putin, bitteschön, so. Jetzt greift er uns also an mit internationalen Raketen, die er von seinen Freunden aus dem Westen bekommen hat, und greift St. Petersburg an. Weißt du, was der Russe macht? Der drückt einmal auf den Knopf und dann ist Kiew weg. Bums. Und dann werden alle ganz entsetzt und sagen, wie konnte er das tun? Er ist ja ein ganz böser Mann. Aber er hat trotzdem Bums gesagt und ist trotzdem weg. Und dann gibt es hier jahrelang keine Pilze mehr zu essen. Dann gibt es hier jahrelang nichts mehr, was draußen ist, zu essen, weil alles atomverseucht ist. Eine Riesenidee, Herr Zelensky. Dritte Idee von Herrn Zelensky. Er möchte gerne die russische Infrastruktur und alles das, was dazugehört, so schaden, dass die Russen an sich pleite gehen. Das probiert man erfolgreich seit 2 Jahren. Den Russen geht es so gut, wie es ihnen überhaupt noch nie gegangen ist. Denen geht es viel besser als vor dem Krieg. Der Typ, also dass man das überhaupt, dass Zeitungen das überhaupt abdrucken, diesen Friedensplan, dass überhaupt Menschen sich damit ernsthaft befassen und dass man nicht sagt, der Mann muss jetzt langsam mal irgendwo eingeliefert werden und es muss irgendjemand hin, der sich um das einzig Wichtige kümmert, nämlich Frieden schaffen. Und zwar zügig, damit nicht noch mehr junge Männer sterben. Weil je mehr junge Männer in der Ukraine und in Russland sterben, desto mehr Frauen haben keine jungen Männer mehr. Diese Frauen werden dann nach Europa gehen und gucken, ob sie hier ein paar Männer finden. Das ist zum Nachteil der Frauen hier, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es noch so diese ganzen Kriegsversehrten. Die muss jemand durchfüttern. Welches Land hat die Infrastruktur, für Kriegsversehrte durchzufüttern? Die werden ihr Leben lang nicht mehr arbeiten. Wenn ein Bein weniger hast, kannst du nicht mehr arbeiten. Da denkt keiner dran. Die psychologischen Schäden, wenn du an der Front bist, Schießereien, bla, Leute mit durchgeschossenen Köpfen und so, da hast du einen an der Waffel. Diese ganzen Menschen, die einen an der Waffel haben, hat man ja schon im Vietnamkrieg gesehen und sowas. Was passiert mit denen? Das ist wie immer. Es denkt keiner weiter nach und keiner hat einen Fokus darauf, was wirklich wichtig ist. Und ich habe zum Beispiel, klingt jetzt ganz absurd vielleicht, wahnwitzige Theorie, und ich muss den Aluhut eigentlich aufsetzen, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass wenn der Trump die Wahl in Amerika gewinnt, dann gibt es so einen einschneidenden Knall in der Welt, dass der wahrscheinlich tatsächlich den Krieg beenden wird. Zum Nachteil vielleicht von einigen Gebietsverlusten von der Ukraine oder so. Die Krim ist sowieso weg, abgesehen davon, dass in den Gebieten, um die es geht, hauptsächlich russisch sprechende Russen leben. Und die wurden ja 14 Jahre lang von den Westukrainern sozusagen sowieso schon geblamed, gemobbt, ausgegrenzt, ich weiß nicht was. Aber dass nicht jemand das macht, das muss doch das Wichtige sein. Frieden ist doch nicht totschießen, müsste doch ein im Fokus sein.
Das ist ja eigentlich, hat Udo Lindbergh schon gesungen, Papa, wozu sind Kriege da? Das singt ja heute vielleicht auch nicht mehr, ne? Ja.
Aber Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, genau.
Ich sag dir, aber die Situation ist ja sowieso schon verfahren. Es läuft ja darauf hinaus, auf das, was alle von Anfang an gesagt haben. Putin wird weitermachen, die Leute im Land unterstützen seinen Krieg und unterstützen ihren Präsidenten und es werden weiter Leute sterben. Und was mir tatsächlich Angst bereitet ist, wenn dann Friedrich Merz sagt, wir müssen da noch mehr Waffen hinschicken und wir müssen jetzt endlich und das noch mehr forcieren. Merz hat ja gesagt, dass er steht dazu, dass da noch mehr rein muss und dass mehr Waffen. Und die Frage ist, wo endet das dann? Also das.
Hast du gehört, was Herr Merz gesagt hat über dein Geld?
Man muss jetzt an das Privatvermögen der Leute auch dran, damit könnte man auch die Infrastruktur finanzieren. Das finde ich auch total interessant. Ja, natürlich können wir das machen. Ja. Wenn die Radwege in Peru fertig sind, und dann machen wir mit unserem Geld, machen wir unsere Straßen wieder heil.
Ja, ich muss jetzt sagen, das Geld ist auch, wie gesagt, ich sage das ja immer so aus Spaß, ne, aber tatsächlich ist ja zum Beispiel der Kampf gegen toxische Männlichkeit, ne, ist Frau Baerbocks zweitwichtigstes Thema. Die will wirklich in Usabusa oder Bumster oder irgendwo in irgendeinem Land der Welt, ja, in irgendwelchen Bergen, im Verborgenen möchte sie gerne den Männern die toxische Männlichkeit nehmen und dafür gibt sie Millionen aus. Ganz ehrlich, wer sowas sagt, ist nicht, weißt du, was ich glaube, also jetzt mal Verschwörungstheorie, ne? Stell mal vor, Außerirdische sind vor, ich sag mal, 5 Jahren auf die Welt gekommen. Dann sind die dummerweise irgendwo in Deutschland gelandet und haben Frau Merkel gesehen. Und mit den komischen Klamotten und alles das und was sie so erzählt hat. Alternativlos und so, weißt du, und dann immer das Dreieck, das geheime Dreieck, wo sie gedacht haben, da haben die Außerirdischen gedacht, die hat sie nicht alle, die hat so ein geheimes Zeichen, macht sie da, so ein weibliches Geschlechtsorganzeichen, ne, so, und dann hat sie komische Klamotten an, da haben die Außerirdischen gesagt, scheiße, da haben wir Angst, da müssen wir irgendwas tun. Lasst uns ein paar Menschen nachbauen, die wir so programmieren, dass sie die gesamte Menschheit ausrotten. Und dann haben sie Frau Baerbock und Herrn Habeck und diese Leute geschaffen. Haben die irgendwo eingepflanzt und dann sind die plötzlich gekommen und diese Eltern von denen zum Beispiel, die denken wirklich, sie hätten ein Kind bekommen. Die haben sich immer ein Kind gewünscht und plötzlich war es da und sie wissen auch nicht, das war aber schon 20. Ja, das ist einfach, war plötzlich da und dann haben die Eltern gesagt, ja, nee, wir haben ehrlich ein Kind gekriegt. Ja, das ist so diese, wie heißt das hier, konfabulieren. Die haben sich das zusammen konfabuliert. Und das sind wahrscheinlich Außerirdische, weil das, was die, wer über toxische Männlichkeit in irgendwelchen kleinen Republiken, Bananenrepubliken, also dagegen zu kämpfen, anstatt im eigenen Land dafür zu sorgen, dass die Frauen nicht unterdrückt werden, und zwar so schlimm wie nicht seit 60 Jahren. Im Moment gerade von der ganzen Islamisierung, die Frauen in Deutschland, die Freiheit der Frauen ist so eingeschränkt, wie sie die letzten 60 Jahre nicht war. Das haben die alles ruiniert. Das können nur Menschen vom anderen Planeten sein.
Ja, na, also ich
habe zu viel geimpft, vielleicht
mal. Ja, ich hatte ja mal diese Geschichte, dass Frau Merkel ein Replikant ist und Herr Trump auch. Die beiden, also irgendein Roboter aus dem All und die sind auch beide baugleich, nur die Lackierung ist unterschiedlich. Es endet dann in diesem In diesem Satz, ja, wir wurden jahrelang von einem ferngesteuerten Hosenanzug regiert. Aber ja, was ja auch interessant ist, das war die Nachricht ja des Tages, dass die Israelis jetzt diesen Hamas-Führer, also man weiß ja auch gar nicht mehr, diese ganzen Hamas und Bubba-Bubbas und Hisbollahs und ich weiß nicht, was da alles gibt, aber den haben sie ja jetzt auch umgebracht und jetzt wittert ja die für mich israelfeindliche Welt, nämlich wir, dass der Krieg jetzt aufhört. Und die sagen jetzt, das ist jetzt Joe Biden, hat sich hatte kurz einen wachen Moment und hat dann gesagt, hat sich dann gemeldet. Aber mit dem, was er gesagt hat, der hat gesagt, wir müssen jetzt, das ist das erste Zeichen, dass dieser Krieg endet und was weiß ich. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Israelis weiter bomben und ja, mir tut es auch leid für die Leute da, aber nach wie vor stehe ich da hinter den Israelis. Und
Also
ich finde es auch
ich kenne
blöd,
da.
wenn alle anderen Länder, Entschuldigung, aber ich finde es auch blöd, wenn alle anderen Länder da Tipps geben können würden, wann der Krieg vorbei ist. Israel ist so lange, die waren so lange Opfer, dass sie jetzt selber bestimmen, wann der Krieg vorbei ist und nicht irgendjemand anders.
Ja, und hoffentlich erst aufhören, wenn sie jeden von diesen Führern erwischt haben. Jeder, der das gerne will. Nur, ich sag dir, was das Problem ist. Ich habe hier einen, ich kenne einen Bericht hier aus dem, ich weiß gar nicht, wo das herkam. War das von der Polizei? Kriege ich nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall ein junger Mann, ein Islamist in Hamburg. Ne? Der ist also registriert worden, glaube ich, in Italien. Ist dann hierher gekommen, Germany, Merkel und dann durch. So, dann kam er hier an und war es also so, dass er irgendwie zu alt war, um direkt aufgenommen zu werden. Da hat er sich mal ein paar Jahre jünger gemacht, wie das heute so üblich ist. Und das sind dann diese weiße kettenrauchende Schnurrbartträger mit vielen Falten, die er behaupten, sie sind 12. Und einer von denen war der auch.
Was sind das? Kettenrauchende Schnurrbartträger.
Ja, kettenrauchende Schnurrbartträger, die behaupten, sie sind 12. Auf jeden Fall, einer von denen war das also. Und dann ist der hier in die Moschee gegangen, weil das Einzige, was der kennt, ist ja die Moschee. Und das Einzige, wo Leute findet, die seine Sprache sprechen, ist in der Moschee. Und um da Gemeinschaft zu finden, die deutsche Sprache lernen, interessiert ihn Scheißdreck, weil es ist zu mühevoll. Arbeiten gehen ist zu mühevoll. Geld kriegt er ja und seine Freunde findet er in der Moschee. So, dann haben sie sich da getroffen. Gibt hier auf der langen Reihe irgendwo war das. Also es ist keine richtige offizielle große, nicht diese große blaue Moschee, sondern irgendeine andere Moschee, wo sie sich getroffen haben. Ja, und da haben die dann geredet über, wie das alles so ist und was man machen muss und Allah und nochmal Allah und nochmal ein drittes Mal Allah und so und dann hier. Und beten ist das Wichtigste, arbeiten ist nicht so wichtig. Wir können ja hier von den Ungläubigen, das sind ja alles Ungläubige, die darf man gemäß Koran ausbeuten, bescheißen, das darf man alles mit dem machen. Das ist überhaupt gar kein Problem, ist keine Sünde, kannst du machen. Du musst halt nur wichtig, dass du dreimal am Tag betest und so, so war deren Philosophie. Und dann hat irgendwann jemand angefangen und hat gesagt, du musst die Ungläubigen, je mehr Ungläubige du umbringst, desto besser bist du und desto schneller kommst du in den Himmel und da warten auf dich 72 schweinegeile Jungfrauen, eine nuttiger als die andere und die lecken sich alle schon gegenseitig und warten nur, dass du da auch hinkommst. Und dann hat der war dann inzwischen 18 oder was, dann hat er das also so gehört und jetzt kommt es, die sind ja dumm wie Suppe. Nicht alle. Aber die Menschen, die das machen, was der da gemacht hat, sind dumm wie Suppe. Denn der hat das geglaubt. Der hat die ganze Scheiße geglaubt, weil er auch nichts anderes kennt. Der hat die Geschichten geglaubt, die der erzählt hat. Da sind auch Sachen dabei, da wird auch der Koran zitiert über Sachen, die gar nicht da drin stehen. Aber wenn man selber nicht lesen kann und keine Ahnung hat, kriegst du das ja nicht mit. Und diese Menschen, davon haben wir mit Sicherheit, also von allen denen, die jetzt gekommen sind, und da gibt es ja ganz viele dabei, die sicher auch fleißig und gut und dankbar sind und sowas alles, aber von dieser Art von Menschen haben wir, schätzt man so, eine halbe, dreiviertel Million jetzt hier. Ich schwör's dir, wenn einer auf den Knopf drückt und gibt denen zur gleichen Zeit die gleiche Botschaft, dass sie uns alle umbringen sollen, dann werden die alle das Meucheln anfangen und keine Polizei der Welt wird das aufhalten. Und wenn du nicht selber in deiner Wohnung zufällig glücklicher Besitzer einer Waffenbesitzkarte bist, und das verhindern kannst, dass die eindringen, dann siehst du da echt alt aus. Wenn die das Rennen kriegen, wenn 750.000 das Rennen kriegen, dann ist das in so einer Stadt, in so Regionen ist das echt schwierig und das hat keiner im Griff und es gibt einen Polizeibericht darüber, was sie tun würden im Fall zum Beispiel von Stromausfall, ne? Also flächiger Stromausfall, was ja überaus wahrscheinlich ist. Da sind die sich ganz sicher, dass genau diese Leute, die kriegserfahren sind und dumm wie Suppe, dass die sofort das Rennen kriegen, alles ausrauben, was sie rauben können, Leute überfallen, umbringen, metzeln hin und her und in diesem Wahn. Wenn die dann alle erstmal unterwegs sind, du hast ja auch keine Strafe mehr zu erwarten. Wenn 100 Leute losrennen mit dem Messer und metzeln alles nieder, wenn du einer von denen bist, dass das rauskommt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und das ist
Ja,
das, was mich Angst macht.
also ich habe ja immer Angst, wenn ich diese Kalifat-Demonstrationen sehe, weil du siehst ja da, siehst du bei diesen Leuten ja immer genau, wie die orchestriert sind in ihren
Ja.
Bewegungen und in dem, was sie rufen. Und das wirkt auf mich nicht so. Also das wäre ja ungefähr dasselbe, als wenn wir uns jetzt alle treffen würden und wir würden alle das Vaterunser sagen und wir würden das auch alle kennen. Und wir würden das, also jeder wird das kennen. Weißt du so, das ist ja bei uns gar nicht. Bei denen ist das aber so, diese komische Bewegung, die da gemacht haben. Und also ich habe schon diesen Gedanken im Kopf,
Ja.
dass die irgendwann irgendwo drückt einer auf den Knopf und sagt, so, jetzt geht's los. Und dann machen die weltweit Terror in Ende.
Ja. Und ich meine, klar, am Ende wird der Westen gewinnen. Und zwar deswegen, weil wir ihnen sagen wir mal, militärisch und vor allem geistig überlegen sind. Das glaube ich mir ganz sicher. Aber du kannst ja, also es ist zum Beispiel diese goldene Regel, ne, wenn jetzt da ist einer, so einer von denen mit dem Messer rumfuchtelt, ne? Jetzt könntest du sagen, als erfahrener Nahkämpfer, als Polizist und sowas alles, da gehe ich jetzt hin, die nehme ich das Messer weg. Ich weiß, wie das geht. So, ich habe vielleicht sogar eine Schutzweste an oder so einen Schal haben die jetzt alle, seit neuestem haben die alle so Schals an, die verhindern, dass das Messer durchdringt. Total irre, was da alles gibt inzwischen. Für teuer Geld wird ihnen nicht mal gekauft, sondern müssen auch selber kaufen, die meisten Polizisten, egal. Auf jeden Fall, du bist denen eigentlich überlegen. Aber der Rat von jedem Experten ist nur wegrennen, weil jemand, der unkontrolliert mit dem Messer agiert und der auch gar keine Ahnung hat und gar keine Erfahrung, ist viel gefährlicher mit dem Messer als jemand, der ein Kämpfer ist. Weil beim Kämpfer kannst du, der hat das Ding so in der Hand, hier ist das Messer, dann macht er solche Sachen so, tsch, tsch, und du weißt, als Kämpfer kannst du einen anderen Kämpfer einschätzen. Einen Bekloppten kannst du nicht einschätzen. Und bei einer Schlägerei, also es ist auch das, ist sozusagen ein Ratschlag von so Menschen, die hier so Selbstverteidigungskurse geben, ne? Die sagen in Hamburg alle eins. Also, wenn du mit solchen Leuten Stress kriegst, die einzige Chance, die du hast, ist, du weißt, wer der Stärkste ist und hau ihm so doll du kannst volle Möhre auf die Nase. Dann sieht er 3, 4 Sekunden nichts. Und dann stech ihm die Augen mit den Fingern aus, weil du hast keine Chance. Wenn der sich berappelt, bist du fertig und die werden alle über dich herfallen. Wenn du das machst, dann hast du und hast den ausgeschaltet, dann hast du zumindest die Chance und irgendwie eine 15 Sekunden Vorsprung beim Weglaufen. Ansonsten kannst du nur weglaufen. Du musst nicht glauben, dass du dich mit denen großartig messen kannst. Und wenn jemand plötzlich ein Messer zuckt und kann damit gar nicht, fuchtelt damit rum, der erwischt dich auf jeden Fall. Und ein Schnitt im Bein oder hier an der Hauptschlagader oder hier oben irgendwo, dann bist du weg. Und das ist das Problem. Dass dann allein, dass wir über sowas reden, ist ja schon geisteskrank.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also, vor allem, ich hab ja dieses Interview gehört mit der Vater von dieser Tochter, die da in Elmshorn im Zug
Ja.
gebracht wurde, zusammen mit ihrem Freund. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn du da jemanden verlierst, dein Kind verlierst. Und was ich interessant fand, dass der ja auch gar tatsächlich nicht Ruhe gibt. Der sagt ja auch, das sind keine Leute, die da gestorben sind, hat er ja mit dem Bundes
Ja.
vorgeworfen. Und ja, dass wir über solche Sachen reden, finde ich tatsächlich auch schon.
Und hast ja gesehen bei dem Interview eine Teflon Olaf. Ist ja, der ist kein Mensch. Du siehst keinen Funken Empathie. Als er da gesagt hat, naja, diese Leute hat es dann eben, er hat ja gesagt, ja, sind diese Leute, es tut uns leid um diese Leute und sowas alles, ja. Da hat der Mann ja auch gesagt, das ist nicht Leute, das ist meine Tochter. Die hatte ihr Leben vor sich, die war 17 Jahre, ihr Freund war 19, die sind gerade zusammengekommen.
Also ich verstehe das sowieso nicht. Wenn wir uns mal über diese Pappnase, Knollnase da unterhalten wollen, meine ist ja auch ein bisschen größer. Aber dieser Scholz, da können wir ja auch noch mal drüber reden. Der geht das, ich meine, Scholz, der ist doch, also der muss doch unbeliebt sein.
Weißt du, was er gesagt hat? Gab neulich, hat hier ein Journalist aus Hamburg, hat ihn gefragt mit der nächsten Wahl und so, wie er das denn sieht. Ne? Also er glaubt doch jetzt nicht ernsthaft, dass der wieder Bundeskanzler wird. Da hat er so gemacht, Kopf in den Nacken, und hat gesagt, letztes Mal haben es auch schon alle gesagt, dass ich kein Bundeskanzler werde. Mal abwarten. Das glaubt er.
Ja, also, und der ist ja auch nur, warum ist er eigentlich Bundeskanzler geworden? Das war doch eigentlich ein Not-Not-Ding.
Ja. Sieht man ja auch. Das ganze Ding ist eine Notlösung. Und
Ja,
das
das.
dann, und dann wird jemand Bundeskanzler und dann muss ich mal vorstellen, dann macht er die Grünen zu Außenministern und Wirtschaftsministern. Wer das macht, das war ja damals, habe ich ja, kann man nachgucken, habe ich vor 2 Jahren schon genauso gesagt. Also ich verstehe ja, dass man mit denen zusammen regieren muss, aber du kannst denen doch nicht Schlüsselpositionen geben. Die haben doch nie bewiesen, dass sie irgendwas davon können, geschweige denn, dass sie Ausbildung haben. Es geht ja einfach nur um die Ausbildung. Also das ne, Völkerrecht, ich meine ganz ehrlich, jeder, der sich einmal damit beschäftigt hat, weiß, dass es das Quatsch ist. Und Englisch kann sie auch nicht richtig. Und das ist ja in einer ganz einfachen Qualität, also einfach nur in der Qualifikation. Das weiß man doch aus ihrem Leben, dass sie sowas nie gemacht hat. Das Gleiche gilt für Habeck. Habeck hat noch nie irgendwas auf die Reihe gekriegt, außer, das muss man sagen, habe ich auch gesagt, in Schleswig-Holstein hat er in einer großen Geschwindigkeit die Stromtrassen von Nord nach Süd ausbauen lassen. Das hat er schneller hingekriegt. Da hat man 4 Jahre gerechnet. Ich glaube, er hat es in 2 Jahren hingekriegt, weil er da Druck gemacht hat. So, das ist der einzige Erfolg. Ansonsten hat er auch in Schleswig-Holstein alles versenkt. Es gibt keine Erfolgsbilanz von Robert Habeck. Und dann eben zum Wirtschaftsminister einer führenden Wirtschaftsnation zu machen, immer ganz ehrlich, du machst mich ja auch nicht zum Chef vom Atomkraftwerk oder von einem Krankenhaus. Und das würde ich noch besser machen als der Habeck, weil ich würde mich zurückhalten, würde auf Fachleute hören und fertig. Aber das macht der ja nicht, sondern der hat ja auch noch eine Ideologie. Ich werde Chef vom Atomkraftwerk und sage, wir müssen die Temperatur verdoppeln. Freunde, Vollgas! Und dann sagen alle, nein, mach es nicht, es fliegt in die Luft und ihr Vollgas.
Glaubst du denn, dass es irgendwann mal wieder gut wird? Also ich bin ja der Meinung, dieses Land ist im freien Fall und die Nachricht tut mir ja leid, aber ich glaube nicht, dass es wieder nach oben geht.
Also ich glaube, wir haben die beste Zeit Deutschlands erlebt und das ist gut so, dass wir sie erlebt haben. Mir tut es leid für die Kinder. Ich glaube, das sieht man ja auch in den gut ausgebildeten Kreisen sozusagen, wenn du mit Leuten der Generation Z sprichst und ich habe viel Kontakt zu denen auch eben im, die sind mal so den Zukunftswilligen, ja. Keiner von denen sieht seine Zukunft in Hamburg. Und wenn ich mit Unternehmern spreche, dann ist mindestens die Hälfte der Unternehmer sagt, wenn ich irgendwie könnte, würde ich längst irgendwo hingehen. Und die gucken sich ja schon alle um, in Ungarn, selbst in Österreich und in der Schweiz und so, wo man unter Umständen die Dienstleistung oder die Produkte, die man produziert, woanders produzieren kann. Aber hier lohnt sich auch nicht mehr. Hier siehst du ja, guck mal, wir haben, stell mal vor, bei uns wird nicht mal mehr weder Antibiotika noch diese Natriumlösung noch, es werden nicht mal Medikamente hier produziert. Wir sind 100% abhängig von anderen Ländern. Und jetzt gab es in Amerika einen Sturm, Sturm Helene war es, glaube ich. Und der hat eine Fabrik irgendwo in Illinois, hat sie eine Fabrik beschädigt, die diese Lösungen herstellt, die man für Infusionen braucht. Die zweite Nachricht war, also erstens, dass es passiert, zweitens, das wird für Deutschland ganz schlechte Auswirkungen haben, weil wir die nicht mehr kriegen werden. Weil natürlich Amerika sich erstmal selber versorgt, dann seine Partner, die mehr bezahlen und dann irgendwann kommt Deutschland. Und wir haben keine eigene Produktion. Wir können unsere Gesundheit selber überhaupt nicht verwalten und kontrollieren. Wir haben überall an jeder Schlüsselstelle in Deutschland Menschen sitzen, die total inkompetent sind und ich glaube nicht, dass das in den nächsten 10 Jahren wieder gut wird. Und wenn du jetzt nach Sachsen guckst, dass die CDU sofort bereit ist, mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht und der SPD zusammen eine Regierung zu machen, nur um an der Macht zu sein, das ist so dermaßen Verrat am Wähler, die ja probiert haben, strategisch zu wählen und nicht den rechten Rand zu wählen und so weiter und so fort. Das ist wirklich, wirklich, wirklich erschütternd.
Ja, also was mir Hoffnung macht allerdings dabei ist, ich habe neulich in Hannover eine Supershow gemacht mit war voll und so und da saß halt ein ganz junger Typ, Techniker oder so, der sich die Show angucken wollte und ich habe da ja immer ein bisschen Angst vor diesen jungen Leuten. Das kippt nämlich auch in letzter Zeit. Der sagte nämlich dann, das ist so eine fantastische Zeit, also eine fantastische Show. Warum hast du nicht mehr junge Leute? Das ist genau das, was du da machst, ist genau junge Leute, also junge Leute. Möchten das. Da, und das ist tatsächlich, also dieses, dass die jungen Leute alle die AfD gewählt haben, versucht man ja so wegzureden als Phänomen, also das geht vorbei. Und ich glaube das tatsächlich nicht. Ich glaube, es sind auch wie bei den Erwachsenen, sind das bei den jungen Leuten, auch bei jungen Erwachsenen, mehr und mehr Leute, die jetzt kapieren, also so geht es nicht weiter, das kann man so nicht weitermachen. Und
Hast du
das
gehört
ist echt
von der Jugendstudie?
Nein, gibt es eine Jugendstudie?
Ja, die neue Shell-Jugendstudie ist rausgekommen. Frau Paus unter anderem hat das irgendwo, ich glaube, es wurde irgendwo präsentiert im Bundespresse, bla bla bla, irgendwo wurde das präsentiert. Und da hat Frau Paus mal die Quittung bekommen und die Wahrheit, die Realität vor Augen geführt bekommen. Von wegen, also der Großteil ist konservativ, der Großteil ist werteorientiert, der Großteil möchte die guten alten Zeiten wiederhaben und so weiter und so fort. So, daraufhin war ihre einzige Reaktion. Erstens mal war sie erschüttert bei der Präsentation, obwohl ich ja denke, sie muss es ja vorher gewusst haben. Man sah es ihr im Gesicht an und dann hat sie gesagt, ja, man muss eben noch mehr Geld investieren in Demokratieschulung. Das heißt, Frau Paus einzige, also die Jugendlichen erkennen die Realität. Und wollen etwas haben, was auch die Mehrheit des gesamten Volkes haben will. Wir sind eins, wir sind ein Volk. Und wir haben alle die gleichen Gefühle sozusagen. Das Problem an der Geschichte ist, dass wir tatsächlich nicht in der Lage sind, die Wahrheit sozusagen an die Politik zu bringen. Das ist das ein richtig ernsthaftes Problem. Und sie setzt sich hin und sagt, sie möchte also umerziehen. Sie möchte die Leute noch, also die Kinder müssen mehr Demokratieschulung haben, weil wer sowas sagt, der kann ja kein Demokrat sein. Und eigentlich würde die am liebsten Umerziehungslager für Menschen machen, die, also bin ich mir ganz sicher, wenn du sie fragen würdest, wäre es nicht sinnvoll, die Kinder alle im Sommer mal 6 Wochen in Lager zu packen, um sie demokratisch zu erziehen, würde die sofort sagen, jawohl, machen wir. Lager finde ich
Glaube ich
gut.
ja, und das unterschreibe ich sofort. Also unterschreibe ich sofort. Aber das ist ja auch immer die Masche von denen. Ich
Ja.
erinnere da an diese Universitätsprofessorin oder was, die an einer Diskussion teilgenommen hat. Und da wurde doch das Gendern, das war so eine Umfrage an deutschen Schulen, ob die das gendern wollen oder nicht. Und die haben das Gendern abgelehnt. Und dann hat die ja tatsächlich gesagt, ja, da müssen wir einfach noch mal dran, da müssen wir nachlegen. Also es ist so ein Benehmen in die Regierung gekommen, irgendwie, oder in diese Leute gekommen, dass sie der Meinung sind, wenn jemand etwas nicht will, dann hat er das nur nicht verstanden. Dann ist er so. Das sind so neue Maschen. Also, nee, nein, nein, also der hat das einfach nicht verstanden. Wir müssen dem das nochmal erklären. Und nochmal. Und das ist ja eigentlich nichts anderes wie Folter, weißt du? Du wirst
Und das
so
sind so
lange
idiotische
bearbeitet,
Eliten.
bis du das sagst.
Das sind solche, die sehen sich selber als wirklich eine geistig-moralische Elite, die im Recht ist. Also das ist im Prinzip wie bei allen Autokratien. Da ist eine, also hier ist es nicht eine Person, hier ist es eine Gruppe und eine Art von Gedankengut, die auf der richtigen Seite sind und die anderen sind alle falsch. Punkt, das war's. Und das glauben die wirklich. Und das Schlimme ist das, sie setzen es auch durch und zwar mit allen Methoden. Sie haben systematisch ihre Leute, die Leute ihres
Genau.
Gedankenguts überall hingesetzt, überall sitzen die. Du siehst es, sie haben es geschafft, ich muss mal auch mal sagen, Respekt, Freunde, sie haben es geschafft, praktisch die deutsche Presselandschaft komplett zu einem Werkzeug, ein Propagandawerkzeug der Regierung zu machen. Die haben das geschafft, was wo die SED, also was das sozusagen die Basis der Arbeit der SED war. Das haben die geschafft. Ich finde das völlig wahnwitzig irre, wenn man sich das anguckt, dass das gelungen ist und dass das in so einem Land wie Deutschland funktioniert. Und natürlich sind die Leute im Osten aufmerksamer und natürlich fällt es den Leuten im Osten leichter auf, weil deren Desaster ist noch nicht so lange her wie unser Desaster sozusagen. Unser Desaster, ne, 80 Jahre, deren Desaster ist ja nur 20 Jahre, 30 Jahre.
Aber du kriegst ja, wenn die jetzt die Wahl verlieren und wenn es eine neue Regierung gibt, wer auch immer, kriegst du die da auch nicht weg. Ich glaube, die sind alle überall, die sitzen überall. Das Schlimme ist ja auch, dass nach wie vor so viele Journalisten einfach so links gedreht sind, wo du auch manchmal fassungslos bist und denkst, wann schnallt ihr es denn jetzt endlich?
Ich glaube, ganz ehrlich, weißt du, was ist? Ich glaube, das Problem ist eigentlich ähnlich wie bei Corona. Das Problem ist, die wissen, dass der Zug gegen die Wand fährt. Die wissen das. Nur, sie bringen es nicht übers Herz, sich hinzustellen und zu sagen, wir waren auf der falschen Seite. Wir müssen gegensteuern. Manche, du siehst ja so in der Welt manchmal, in der Bild sowieso, zwischendurch mal, wobei das geht immer hin und her auch. Da geht es auch nur um Clickbaiting, glaube ich. Aber es ist grundsätzlich so, dass ja es schon überall Aufwacher gibt. Also jetzt zum Beispiel in Sachen Corona ist jetzt schon so, dass immer mehr auch, sagen wir mal, Systemmedien, bös gesagt, auch jetzt fordern, da müsste irgendwas passieren. Aber natürlich, die stecken ja alle mit drin. Guck dir mal an. Der Eckhard von Hirschhausen wird jetzt der ARD-Aufklärer für das Versagen in der Corona-Zeit. Der größte
Was?
Propagandist, der
Nein, das
Staatsanwalt,
habe ich gar nicht gehört.
ja, die setzen Eckhard von Hirschhausen ein, damit der sozusagen jetzt die Corona-Zeit aufarbeitet. Ich meine, wie kommt man auf so eine irrwitzige Idee? Der größte medizinische Wendehals überhaupt. Der Mann, der als Comedian immer wollte, dass er noch ganz groß rauskommt hin und her, aber dann nicht nur einfach Arzt sein kann, ja, und zu seinen Patienten lustig sein kann. Okay, das System hat er abgeguckt aus England und aus Frankreich, weil da gibt es solche Leute, die genau das Gleiche machen. Aber diese Comedians sind Comedians geblieben. Er war ja dann plötzlich der Gesundheitsexperte und hat sich überall als Gesundheitsexperte gegeben. Dann war er Corona-Experte, dann war er Virologe. Mann war ja ganz schnell alles. Und jetzt soll er für die ARD die Corona-Zeit aufarbeiten. Der Typ, der Kohle abkassiert hat für seine Propaganda bis zum geht nichts mehr von der Industrie, von den Sendern, von alles, das ist so irre. Da stehst du da und denkst immer, ich bin fassungslos, dass nicht. Früher waren die Journalisten, die sowas aufgedeckt haben. Wo sind die Journalisten, die Sachen aufdecken?
Ja, die
Die
rühren
sitzen
ja alle
bestimmt
das
nicht im Kölner Treff.
also, die rühren ja auch alle damit. Aber was mich daran so ist, entsetzt ist, wie wenig man einfach die Leute, die Kritiker, wie wenig man die ernst nimmt. Also man müsste die doch ernst nehmen. Man müsste doch sagen, so, wen hättet ihr da gerne oben als Aufklärer? Oder Wir nehmen eine neutrale Person. Das ist ja ungefähr so, als wenn du über die Öffentlich-Rechtlichen, dass wir dann müssen diese Talksendungen und so, muss das alles per Zwangsgebühr bezahlt werden. Und da haben wir eine Expertin, die sich darüber Gedanken macht, und das ist Dunja Hayali. Weißt du? Genau. Das geht doch nicht. Aber da kannst du auch sehen, wie arrogant dieser ganze Apparat ist. Das interessiert die überhaupt nicht, was unser eins darüber denkt, ob Eckart von Hirschhausen vielleicht nicht ganz die geeignete Person ist dafür. Das ist doch wirklich.
Aber, vor allem, wenn du sitzt, ne, wenn du so eine Skala vor dir hast, also eine richtig schöne Skala, so ein Erfolg, ne, wird ja immer gekrönt auch von so einer Zahl 100 jetzt mal, nur als Beispiel, willkürlich gewähltes Beispiel, 100, ne, so. Mhm. Und 100 ist ja auch Prozent, also 100% heißt alles erreicht. 100 ist einfach eine ganz tolle, ich finde es grundsätzlich eine tolle Zahl. So. Und jetzt stell dir vor, die ARD sagt, wir brauchen jemand, der 100%ig in der Lage ist, so aufzuklären über das, über alles, was in der Corona-Zeit passiert ist, dass die Kritiker genauso milde gestimmt werden, wie dass die anderen nicht sich völlig verarscht fühlen. Und dann nehmen sie jemand, der auf der Skala von 0 bis 100 genau eine 12 ist.
Ja, genau. Das ist
also jeder, sag mal, jeder, keine Ahnung, irgendjemand, Jens Rieber, ein Nachrichtensprecher, wirklich ein ganz neutraler, ein anständiger Mensch und jemand, den jeder kennt. Wenn der damit beauftragt würde, mit einem Expertenkreis, dann würde ich sagen, komm, da kommt am Ende in guter Sprechung, kommt Vernünftiges bei raus. Wenn ich keine Ahnung, die führenden Chefjournalisten vom Sender nehmen würde, wenn ich, ich weiß, du kannst auch Barbara Schöneberger nehmen, auch die hätte es besser gemacht. Ich verstehe nicht, dass man den nimmt, der eigentlich am wenigsten geeignet ist dafür, weil er ja selber betroffen ist. Der wird doch nur eins machen, sich selbst ins rechte Licht stellen. Mehr macht er nicht, dafür ist er da.
Ja, und vor allen Dingen, du gewinnst doch damit gar keinen der Kritiker auf deine Seite. Null. Nur die sagen ja, die hören dem ja schon gar nicht zu.
Nein, null, egal was er sagt.
Apropos 100, mir ging die Frage durch den Kopf jetzt, also die 100 ist wirklich eine tolle Zahl.
Tolle Zahl.
Was meinst du, warum haben denn die Muslime da, warum warten die auf 72 Jungfrauen? 100 wären doch immerhin 28 mehr. Ich verstehe das nicht. Die haben 72 Jungfrauen, wo kommt diese Zahl her? Das müsste man eigentlich mal
das gut müsste man mal recherchieren, ist ja die Frage, du hast recht. Ich meine, wenn man schon auf so einem Film ist, also sag mal so, ein Haufen geiler Weiber, wenn ich jetzt mal zurückdenke an meine Redezeit, ne? Also ich bin ja schon mit zweien reichlich bedient, würde ich mal sagen. Bei dreien wird es ja schon schwierig, zumal wenn du eine davon näher kennst. Bei fünf wird es unübersichtlich, geht in Richtung Swingerparty und da wäre ich nie im Mittelpunkt. Das muss ich ehrlich sagen. Also würde ich auch nie, also wenn ich zu einer Swingerparty gehe, werden sich nicht alle um mich reißen, rein Figur, altersmäßig und so, vergiss es. Bei 70 ist der Spaß vorbei. Aber wenn du schon 70 hast, dann sind es doch egal, ob es dann auch 100 sind, dann klingt doch 100 viel geiler.
Genau, klingt doch eigentlich besser. 100 ist einfach eine schöne Zahl. 100 ist eine runde Zahl. Muss
ich sagen. Warum hat aber dann in Nena nicht gesungen 100 Luftballons?
Weil es irgendwie phonetisch nicht passte, ich weiß es.
So, und jetzt wissen wir doch nicht, wie 72, vielleicht klingt 72 wie saftig oder wie ficken oder irgendwas. Vielleicht hat das Wort 72 im arabischen Sprachraum irgendeinen Klang, der irgendwie so wie was Obszönes klingt. Das kann natürlich sein, das wissen wir beide ja nicht.
Ja. Also hundertprozentig werden wir da nicht keine Lösung finden. Da bin mir da ziemlich sicher.
Nee, die wirklich hundertprozentige Lösung wird uns nicht einfallen. Das wird werden wir nicht hinkriegen. Nee.
Wir können machen,
was apropos wir Zahlen fällt mir gerade ein. Wusstest du eigentlich, dass es gar keinen Joghurt gibt mit 100% Fett, weil dann wäre es ja Butter?
Guck mal, man lernt bei uns auch nicht aus, ne? Nein. Muss ich ja sagen. Hast du das gewusst? Es gibt keinen Joghurt mit 100% Fett, weil dann wäre es ja Butter.
Ja.
Dass hier sitzt die Expertin, die gerade sagt, stimmt nicht. Butter hat keine 100% Fett, sagt Yvonne jetzt. So, jetzt haben wir aber...
Aber Butter hat vielleicht 72% Fett.
Ja, das könnte vielleicht sein. vielleicht haben die Jungfrauen was mit der Butter zu tun, man weiß es ja nicht.
Weil sie gut geölt, gut geschmiert sind. Meinst du vielleicht, pass auf, es geht überhaupt nicht um Sex.
Nein.
Nein, um es geht um Öl.
Naja, bei den Muslimen ging es doch immer schon ums Öl.
Ja. Und Muslim klingt doch auch ein bisschen wie Muschlim.
Wir driften jetzt ab und werden total
Ja, nee, wir müssen jetzt wieder zurückkommen zu den wahren Kerninhalten des Tages. Ich war gestern beim 75-jährigen Jubiläum des Bundes für Steuerzahler in Hamburg.
Ach.
Der Bund der Steuerzahler ist eine ganz feine, feine Organisation unter der Führung von Rainer Holzapfel, ein Mann, der wirklich, ich bewundere ihn dafür, der ist auch immer bei Mario Barth in dieser Sendung, aber ein Typ, der wirklich toll sprechen kann. Und der hat gestern eine schöne Rede gehalten zum 75-Jährigen, da war so ein Empfang über den Dächern Hamburgs, da so, wo man so in den Hafen gucken konnte, so herrlicher Raum. Und da waren hier mein Freund Jürgen und ich waren da eingeladen und dann wurden da Reden gehalten und sowas alles. Und dann gab es dieses Schwarzbuch, ne, vom Bund der Steuerzahler. Und das muss man sagen, ist ein Quell des Frohsinns. Wenn du liest, und das sind ja nur ein paar Angaben, aber wenn du liest, wie in Deutschland das Geld rausgehauen wird für sinnlose Projekte, da haben sie zum Beispiel irgend so eine Brücke gebaut, eine historische Brücke, für 300.000 Euro wurde die aufgebaut, weil es eine ganz alte, historische, tolle Brücke war. Nur, sie endet an einem Zaun. Sie geht über einen Bach und da ist ein Zaun, da darf man nicht betreten.
Das darf ich ja nicht.
Dann haben sie in Hamburg für 90.000 Euro, haben sie, als die Euro hier war, ne, Fußball-EM, da haben sie in Hamburg eine, haben sie das Lied an die Ode, wie heißt das nochmal? Heißt das Lied an die Ode von Beethoven?
Oder an die Freude.
Da haben sie das umgetextet und es hieß dann Ode an Hamburg und haben für 90.000 Euro einen Song aufgenommen, einen Hamburg-Song, den keine Sau hören wollte, den keine Sau je richtig gehört hat, den kein Mensch interessiert. Für 90.000 haben sie rausgehauen dafür. Und solche Sachen stehen da drin. Da wirst du wirklich irre. Und das war eine sehr interessante, tolle Veranstaltung. Und ich möchte jedem unserer Zuhörer, der Unternehmer ist oder Unternehmer kennt, noch mal raten, beim Bund der Steuerzahler Mitglied zu werden. Da muss man einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Davon leben die, weil das wird nämlich nicht von der Steuer bezahlt, auch wenn manche das denken. Und die machen richtig gute Arbeit. Die decken diese ganze Scheiße auf. Und die sind, wenn du mit denen redest, ne, die sind so verzweifelt, was da passiert. Aber sie sind so stolz darauf, dass sie es aufdecken. Und das finde ich richtig gute Arbeit.
Und wie ist denn das? Wie kann ich mir denn das da vorstellen? Also da sind die ganzen Leute sitzen da mit, und jemand liest diese, worum ging es in diesem Vortrag? Also man liest ja...
Nein, das war einfach ein Empfang zum 75-jährigen Jubiläum. Gab es ein bisschen was zu essen hinterher, also Belohnung, nachdem man die Reden angehört hat und so. Und da wurden alle mal so ein bisschen geehrt. Und der Rainer Holzapfel, der ist eben der Chef von dem, also das war ja nur der Hamburger Verband sozusagen. Und der Chef von dem Bund der Steuerzahler ist der Rainer Holzapfel. Und der war eben auch da und hat da einen Vortrag gehalten über, was ihre Aufgabe ist und was sie tun und was sie aufdecken und wie sie zur Politik stehen und wie sie die Verantwortung sehen. Und da hat man ganz schlau einen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn die Politik nur eins berücksichtigen würde, nur eine einzige Sache, die ich mir wünschen darf, ne, sagt er, da würde ich mir wünschen, dass jeder Politiker, bevor er irgendwas unterschreibt und in Umba Bumba die toxische Männlichkeit beseitigt für 10 Millionen oder so, sollte er mal überlegen, würde ich das auch ausgeben, wenn es mein Geld wäre? Das, sagt er, könnte vieles, vieles, vieles bereinigen.
Aber ich meine, das ist doch die Grundvoraussetzung, wenn du so einen Job hast.
Ja, machen Sie das, das siehst du ja. Also mal ganz ehrlich, Frau Baerbock, ne, wenn Frau Baerbock 5 Millionen hätte, würde sie dann 4,8 Millionen dafür ausgeben, um die toxische Männlichkeit irgendwo in der Walachei zu bekämpfen? Ist doch Quatsch. Allein das schon, toxische Männlichkeit. Stell mal vor, du kommst in ein Land, wo lauter toxische Männlichkeit ist und dann gehst du da also rein. Hallo, also ich wollte mal sagen, hier, toxische Männlichkeit ist nicht in Ordnung. Ja, da muss man mal umdenken und so. Die gucken die doch an und sagen, von hinten...
Okay. Das ist alles.
Oh, das ist und der andere so, sind die Brüste groß genug? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja. Ich meine, wenn du bei toxischer Männlichkeit landest, ja, dann kommst du mit deinem Vortrag wirklich nicht gut an. Und dann musst du auch keine Millionen investieren, weil es bringt nichts.
Interessant, es fällt mir gerade ein dabei, dass mir gestern ein Kollege erzählt hat, der ist schon mal im Knast aufgetreten. Und ihm wurde gesagt, bei uns werden Männer und Frauen nicht nur in zwei verschiedenen Gefängnissen aufgehalten, sondern die dürfen auch nicht zur Comedy-Show kommen. Also da dürfen die Frauen und die Männer nicht zusammen im Publikum sitzen, weil die dann übereinander herfallen.
Ja.
Ich hab gedacht, guck mal, selbst da weiß man, dass es diese Triebe, dass man die nicht, man kann die einfach nicht ausrotten. Man kann nicht einfach sagen, ich bin ein guter Mensch. Ich glaube einfach, Menschen sind, das wissen wir doch eigentlich, Tiere sind eigentlich besser als Menschen. Also wir Menschen sind, wir haben alle eine Leiche im Keller und man kann uns ideologisch, wer weiß was, überstülpen. Aber es ist doch ein Irrsinn zu glauben, dass das alles geht. Wenn so eine Linksgrüne jetzt sich vegan ernährt und einen Schwarzen nicht mehr nach dem Weg fragt und einen Schwulen bei sich wohnen lässt und eine Lesbe auch noch bei sich wohnen lässt, und glaubt die dann wirklich, sie ist ein guter Mensch? Also ich meine, ja, wir sind alle gute Menschen, aber die hat doch dann auch irgendwo eine Leiche im Keller.
Ganz ehrlich, worum geht's? Es geht darum, Menschen, die nicht über die Straße geholfen wollen, über die Straße zu helfen und dann ein Selfie zu machen und sich als Held zu feiern dafür, dass man jemand, der gar nicht über die Straße wollte, über die Straße geholfen hat. Darum geht's. Das ist die kurze Zusammenfassung von dem, was diese Menschen wollen. Die wollen sich selber im guten Licht sonnen, ohne dass sie die Betroffenen überhaupt irgendwie respektieren und beachten. Das siehst du ja schon daran, dass, ich weiß die Zahl nicht mehr, 5,2% waren es, glaube ich, der Homosexuellen, Transsexuellen und so weiter, finden diese ganze woke LGBTQ-Bewegung gut. Wir verbinden die mit positiven Gefühlen. 5,2. Also praktisch fast 95% finden das Schrott. Und ich kenne auch tatsächlich nur welche aus dem Bereich, die das scheiße finden.
Ja, so, ich auch. Du,
die Leute, und dann ist es so, und die Leute, die am meisten dafür kämpfen, die am lautesten rumkrähen, ja, das sind die, die damit am wenigsten zu tun haben.
Aber finde den Fehler. Finde den Fehler. Wir haben uns alle lustig gemacht über Dieter Krebs mit dem, ich bin der Martin, ne? Der eigentlich die Anfänge, das karikiert hat.
Absolut.
Wir haben uns alle über Dinkeldörte lustig gemacht. Moment, da gibt's diesen schönen Witz auch. Entschuldigen Sie, was ist denn bitte Bio-Wolle? Also Bio-Wolle, das ist Wolle, die wirft das Schaf freiwillig ab. Und wir haben uns darüber lustig gemacht und haben irgendwie die Gefahr unterschätzt. Wir haben gedacht, Dinkeldörte wird mit ihrer Bio-Wolle niemals an die Macht kommen und Martin mit seinem Norweger Pullover auch nicht. Und im Prinzip haben wir sie jetzt da. Wir werden von Dinkeldörte regiert.
Ja, wobei, wenn es wenigstens die von früher wären, aber die sind ja jetzt noch eins, die sind ja noch dazu zum großen Teil ungebildet oder aber radikalisiert für irgendeine Ideologie. Das müssen ja nicht unbedingt Islamisten sein, sondern das gehen ja auch, ich meine, auch das, was der Habeck macht, das ist ja auch Ideologie, das ist reine Ideologie. Also gegen Atomkraft, ohne Nachdenken, ohne alles, aufgrund eines Vorfalls in Japan, über den in Japan gar kein Mensch mehr spricht, werden nur auf der Welt überall die Atomkraftwerke weiter betrieben, nur in Deutschland abgestellt. Das ist ja wie diese Geschichte, dieser Witz mit dem Geisterfahrer, der fährt auf der Autobahn und ruft irgendwie an und hört dann bei der Polizei, erreicht keinen und hört dann die Nachrichten. Da wird gewarnt von einem Geisterfahrer und sagt, der Geisterfahrer, wieso hunderte von Geisterfahrern um mich rum? Ja. Weil er der Geisterfahrer ist. Das ist bei denen ja auch so. Irgendwo läuft da was, also, und die müssen es ja, aber ich glaube eben, Ideologie, und das ist ja auch das Geschichte, was in der DDR passiert ist, den glühenden Verfechtern des Systems oder eben auch damals in der dunkeldeutschen Zeit. Ideologie ist so tief in dir drin, da glaubst du an 72 Jungfrau, an Endsiege, an Sozialismus, an alles. Denn du, Ideologie ist eine Droge, das ist wie Crack.
Ja, zumal du dann, wenn du da drin steckst, ja auch nur Leuten begegnest, die genauso faseln wie du und genauso denken.
Ja.
Wenn die sich da die Klinke in die Hand geben.
Ja.
Ach ja, ich glaube, wir haben heute überzogen. Ich glaube, wir haben heute 100 Minuten gemacht.
Meinst du ehrlich, wir haben 100 Minuten geschafft?
Glaube, ja, ich weiß.
Haben wir das vergessen? Haben wir die Zeit vergessen? 100 Minuten heute in diesem Podcast?
Nein, ist ja nicht umsonst, dass du dich schick angezogen hast. Ich konnte nicht. Ich bin froh, dass ich endlich wieder meine Privatsachen an habe. Nach diesen 15 Shows in 3 Tagen, in denen ich hier nur im Fummel rumgelaufen bin. Jetzt habe ich mal, ich bin ein bisschen schlotterig, aber du hast dich auf die 100 vorbereitet. Und zwar nicht auf die 100 Jungfrauen und auch nicht auf 100 Luftballons und auch nicht auf 100 Minuten, sondern auf die 100. Folge.
Und ihr habt doch alle drauf gewartet. Und dann habt ihr immer zwischendurch die 100 gehört und habt gedacht, verarschen die uns oder haben sie es nicht gemerkt oder wissen sie es nicht? Wir haben es ehrlich gesagt, das muss man sagen, so geplant und wir haben uns überlegt, sollen wir gleich sagen, hurra, die 100. Und haben gesagt, nee, wir machen einfach 100 Minuten, weil ich glaube, bei den vielen begeisterten Menschen, ich lese das ja immer, was da drunter steht, manchmal wäre ich wirklich auch rot, so, weil ich denke, das ist jetzt echt zu viel des Guten, aber die Menschen sind so unglaublich lieb und die finden uns so toll und das größte Geschenk, was wir ihnen zu 100. Machen können, ist nicht uns zu feiern, sondern ihnen 100 Minuten zu geben. Yeah. Und die Idee fand ich gut eigentlich. Das war eine gute Idee.
Ja, fand ich auch. Wo ich zwischendurch dachte, jetzt geht mir aber die Puste aus. Was ich noch sagen soll. Aber dafür habe ich ja dich. Seit 100 Folgen habe ich dich, den Erklärbär.
So.
Mann. Ja, ich möchte auch noch mal Danke sagen für diese ganzen 100 Folgen bei dir, lieber Boris. Und natürlich auch bei den Zuschauern und Zuhörern. Wir hätten das ja eigentlich. Ich habe da gestern drüber gesprochen mit einem Kollegen. Ja, du machst einen Podcast. Und der ist überall zu erreichen, sage ich, nee, bei Apple nicht, das ist mir zu kompliziert. Ich bin aber auch nicht jemand, ich habe dann gesagt, wir haben morgen die 100. Folge, aber ich finde das total easy, dass wir das einfach so in so einem ganz lockeren Workflow das einfach machen. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, das müssen wir weglassen, dann werden wir berühmter. Und wir sind auch nicht diejenigen, die sagen, wir müssen das jetzt ganz groß feiern. Wir freuen uns über jeden positiven Kommentar, die überwiegen auch, und das ist das Schöne. Manchmal kommt sogar der ein oder andere Groschen rein. Da gibt es ja unten auch diesen Spendenknopf. Und darüber freue ich mich auch sehr. Das geht momentan immer an mich.
Ist auch korrekt so, weil, pass auf, das muss man vielleicht auch mal erklären. Also der Deal ist wie folgt. Wir haben gesagt, wir probieren mal zusammen Podcasts zu machen. Und wir haben nie über Geld geredet, wir haben nie darüber geredet, dass wir damit irgendwas erreichen wollen. Wir haben es eigentlich ehrlich gesagt, in einer total irren Zeit haben wir gesagt, wir machen was für uns, wir quatschen einfach einmal die Woche. Und da wir eine gemeinsame Geschichte haben und auch gemeinsame Überzeugung haben, ist das für mich, und das war für dich ja genauso, ist das auch so ein Seelenreinigungsding, einmal die Woche. Und es ist total unkompliziert, weil Kai ruft irgendwann an und sagt, wann machen wir, und dann, oder mal rufe ich an und sage, wann machen wir, und dann machen wir es wie heute zum Beispiel. Jetzt ist hier Freitagmorgen, manchmal machen wir es auch schon Donnerstag, manchmal schaffen wir es Samstag. Aber wir haben nie Stress, wir haben doch nie irgendwelchen Stress damit gehabt. Und mir ist das Geld hier völlig scheißegal, weil ich spare einfach Hunderte von Euro als Privatversicherter für einen Psychologen. Für die psychologische Beratung. Und natürlich gehört das Geld dir, weil du bist ja der Künstler. Ich bin ja nur Laberkopf. Insofern ist das auch angemessen und korrekt.
Nein,
So.
das ist schon nicht so. Also wir werden ja so, wir wollen ja noch, wir planen ja schon ein bisschen was noch. Zum Beispiel das Ganze mal irgendwann live aufzunehmen. Und du hast eine super Nachricht, über die
Ja.
wir, da können wir da das nächste Mal drüber sprechen, über das, was du da jetzt gerade erreicht hast. Oder ist das noch zu
Also
früh?
kann das schon erzählen. Also ich baue ja gerade, habe ich ja erzählt, wir haben ja schon mal bei Hamburg 1 aufgenommen und das hat ja nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich hatte auch keine Partner, die mich entsprechend unterstützt haben. Das hat sich jetzt geändert. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten ein Studio gebaut, im schönsten Teil Hamburgs. Und das ist soweit. Und wenn du jetzt demnächst irgendwann mal Zeit hast, kommst du mal vorbei. Wir bauen jetzt Ende dieser Woche und nächste Woche bauen wir das Studio, also die Fernsehtechnik sozusagen ein. Und dann können wir eigentlich Gas geben und können regelmäßige Sendungen machen, abends, tagsüber, nachts. Wir haben richtig professionell da alles, was dazugehört, mit Regie und sonst irgendwas. Also alles, wie sich's gehört. Und ja, da freue ich mich drüber. Und das werden wir dann auch entsprechend nutzen.
Und das ist auch total verdient, lieber Boris. Das ist da, dass du da jetzt dran bist und das auch so durchgebissen hast, weil das war ja auch wirklich viel Arbeit, viel Nerven und was weiß ich. Das ist, ich könnte das von Herzen.
Menschlich Hardcore, auch da, unser Podcast hat mich sozusagen seelisch, geistig, moralisch stabilisiert in dem Kampf um das alles, was da passieren musste, weil das wirklich anstrengend ist, wenn du mit Menschen zu tun hast, wie soll ich sagen, die unzuverlässig sind und die dir Sachen versprechen, die Sachen nicht einhalten, die einen ausnutzen und so. Ich bin dann so begeistert von den Sachen, die ich mache, dass ich manchmal nicht dran denke. Aber das war schon eine harte Zeit und insofern ist ja auch da habe ich Therapiekosten gespart. Das Einzige übrigens, wenn es um Geld geht, ne, also ich hätte noch einen Tipp. Man kann bei mir auf meinem kleinen bescheidenen Kanal kann man Aufkleber kriegen.
Ja.
Aber nur gegen freiwillige Spenden auf PayPal oder gegen einen vorfrankierten Rückumschlag, oldschool-mäßig. Denn mit viel Liebe stelle ich Sticker her und verkaufe ich auch zum Beispiel auch für dieses feine Format hier, nämlich meine Late-Night-Show. Auch da gibt es einen Bekenner-Sticker. Und da war ich ganz stolz. Ich habe neulich im Stau tatsächlich ein Auto gesehen, wo jemand den Sticker hatte. Und dann habe ich probiert, 2, 3 Kilometer neben den zu fahren. Und dann habe ich es dann geschafft. Den Heide habe ich es geschafft. Dann stand ich da und habe ich so gemacht. Und da hat er geguckt und da hat er mich erkannt und gleich Fenster runter, hey und toll und ich höre immer abends bei euch zu und wie toll ist das denn und hin und her. Da habe ich mich sehr gefreut, wenn man so die Begegnung sozusagen mit der anonymen Klientel hat, das war toll.
Ja, das freut mich sehr. Das ist auch tatsächlich wirklich, das geht mir nämlich auch so. Ich habe jetzt bei diesen Tagen hier dreimal wurde ich beim Rausgehen, weil du rennst ja da rein, diese Veranstaltung, du trittst auf und dann wartet der Fahrer ja schon, musst du raus in die nächste Location. Und dreimal war es so, dass mich jemand so am Arm gerissen hat und hat gesagt, schönen Gruß an Boris, wir lieben den Podcast. Also wir haben überall Leute und wir machen da weiter, nur eben ganz easy, nicht verkrampft. Und wir können es mal so machen, dass du mir bitte da einen PayPal-Link oder irgendwie sowas schickst. Dann kann ich das nämlich da drunter setzen. Und ich wurde auch gefragt, welche Adresse du denn hast, wo man den frankierten Umschlag hinschicken muss. Also all solche Sachen sollten wir nochmal besprechen oder sollst du mir schicken, damit ich das unter den Podcast eintragen kann. Da kann ich einen kleinen Text dazu machen und dann...
Das ist schön, genau. Das mache ich. Ja, sehr schön.
Okay, dann, ja, danke für 100 Folgen. Und
ich danke herzlich für 100 Folgen. Ich danke euch dafür, dass ihr den Quatsch hier mitmacht und zuguckt. Uns macht das eine große Freude. Ich mal, muss ehrlich sagen, ich bin echt stolz, wenn ich so manchmal in der Woche einfach mal draufgehe und drunter gucke, was da so alles steht und wie viel ja. Liebe da ist und so. Das ist wirklich total toll. Und besonders in solchen Zeiten, wie wir gerade haben, ist das besonders, besonders, besonders toll.
Ja.
Schönen Tag. Wir machen weiter. Ach übrigens, sorry, ich habe was vergessen.
Ja.
In Amerika gibt's auch Aufkleber.
Ja. Tschüss.